Hallo und herzlich willkommen zu Aus Liebe zum Zweifel, dem Philosophie-Podcast mit Gregi und Steff. Wir laden euch dazu ein, mit uns zusammen einen Spaziergang durch die Philosophiegeschichte zu machen, von ihren Wurzeln in der Antike bis in die Gegenwart. Viel Spaß!
Ja, hey, Gregi, voll schön, dass wir endlich anfangen mit unserem Podcast.
Richtig Bock.
Ich habe richtig Bock, einfach mit dir über den ganzen Scheiß zu quatschen. Und wir haben uns aber zur Sicherheit ein bisschen besser koordiniert.
Ja.
Ehrlich sein, haben wir es ja schon mal versucht und das sind wir abgedriftet.
Ja, es war nicht so richtig stringent, finde ich einfach. Also es hat so also sowohl der rote Faden gefehlt, als auch so gleichzeitig die geistige Freiheit. Es war irgendwie beide Richtungen scheiße.
Ja, es war echt. Und ich war auch viel zu nervös.
Ja, voll.
Das war auch eine Gewöhnungssache, dass man sich, da muss man sich erst dran gewöhnen, dass man aufgenommen wird, finde ich. Oder einfach, dass diese Mikros da rumstehen, so bedrohlich, so.
Ja, so schwarz.
Gucken einen an, so, ey, hallo, Entschuldigung.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen haben wir uns ja jetzt eine Liste gemacht und wir haben vor, ja, alle Epochen durchzugehen, die ganzen Philosophen durchzugehen, die einzelnen Konzepte näher zu erläutern. Aber heute in der ersten Folge haben wir uns gedacht, es ist eigentlich immer mega langweilig, wenn man das einfach nur runterbetet. Was ist die Definition von Ontologie? Die Definition von Ontologie ist. Und am Anfang dachte ich, das ist eine geniale Idee, das so zu machen. Aber dann haben wir gesagt, wir machen das heute eher in so einer Diskussion. Wir quatschen einfach darüber, über die einzelnen Sachen. Und dann gucken wir mal, wo uns das Ganze hinführt eigentlich, oder?
Ja, finde ich geil. Also habe ich auch richtig Bock drauf. Und wir dachten uns, wir starten mit einer kleinen, gleich nicht ganz ernstzunehmenden Entweder-Oder-Fragerunde. Einfach mal, um einen kleinen Einblick vielleicht auch zu geben. Deswegen frage ich dich jetzt, Steff.
Okay.
Entweder Individualismus oder Kollektivismus?
Kollektivismus.
Idealismus oder Empirismus?
Idealismus.
Egoismus oder Altruismus?
Altruismus.
Lust oder Pflicht?
Lust.
Krass. Also ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, bei allem das Gleiche gesagt, außer bei Lust oder Pflicht. Ich glaube, da hätte ich die Pflicht genommen.
Ja, krass. Das überrascht mich, weil wir denken wir haben schon einige unterschiedliche Konzepte, gell? Also so, wie wir über manche Sachen nachdenken. Mhm. Crazy. Aber das werden wir auch noch ausführlicher erörtern, gell, wo da die Unterschiede liegen. Wir haben uns ja schon tagelang bekämpft.
Im freundschaftlichen
Sinne keine Boxhandschuhe rausgeholt. aber interessant. Ich tasche mir ja auch noch 5 weitere geschickt, gell? Das ist echt eine coole Idee übrigens, so zu machen. Die können wir auch vielleicht auch später irgendwann mal aufgreifen, die
Antwortmöglichkeiten.
Ich bin schon gespannt, beim ersten weiß ich, was du sagst. Moderne oder Postmoderne?
Ja, Postmoderne natürlich.
Logisch, gell? Körper oder Geist?
Ah, Geist.
Gefühl oder Vernunft?
Ich finde, das ist sehr schwierig. Ich sage Gefühl.
Och, krass, ich dachte, du sagst schon Vernunft. Kant oder Hegel?
Ja, Kant.
Platon oder Aristoteles?
Platon.
Ja, klar.
Also,
Platon,
komm. Ja.
Also, ich muss sagen, bei Gefühl Vernunft hätte ich gedacht, dass du vielleicht Vernunft.
Das war auch das, wo ich wirklich am gespaltensten war. Ich finde, weil das ist so schwierig. Weil ich glaube, ich bin schon ein Vernunftmensch, definitiv. Aber ich würde sagen, dass eigentlich das Gefühl das Wichtigere ist. Aber ich bin halt eher vernunftgeleitet.
Ja, da haben wir ja auch schon erörtert, gell, dass wir da beide so ein bisschen konträr dann zueinander stehen. Cool. Die können wir später auf jeden Fall irgendwann aufgreifen. Fand ich eine richtig coole Idee von dir. Und wir haben uns jetzt eine kleine Liste gemacht, die wir eigentlich abarbeiten wollen. Und da wollten wir mal so ein bisschen eine Einführung in Philosophie geben, weil eigentlich die Frage, was ist Philosophie, ist ja auch schon eine philosophische Fragestellung. Und das haben wir ja dann ganz besonders gemerkt, als wir das geplant haben, wie wir denn überhaupt die erste Folge gestalten, damit man da irgendwie richtig den Faden findet und einleiten kann. Und in der Philosophie ist halt so, es gibt extrem viele Begriffe. Es ist so eine richtige Wörterschlacht am Anfang. Da habe ich am Anfang gar nichts kapiert. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal so durchgehen, durch das, was wir uns überlegt haben, und dann einfach da mal wild drauf losdiskutieren, können wir da versuchen, ein bisschen einen roten Faden reinzukriegen und dann vielleicht da später wieder drauf zu referieren und das noch ein bisschen ausführlicher zu behandeln. Ich meine, wenn wir durch die Epochen gehen, dann die ganzen Philosophen stehen in ständigen Disput zueinander. Die sind sich ja. Also, ich glaube, das Einzige, was man über Philosophen sagen kann, dass die sich nie einig sind.
Bei irgendwas. Voll.
Wollen wir dann loslegen? Ich gucke eben gerade mal hier. Naturwissenschaften, Empirie, Induktionsproblem.
Ja, ist doch dein Steckenpferd, Steff, als Naturwissenschaftler, da kannst du gerne anfangen,
wenn du möchtest. Ja, da halte ich jetzt meinen Naturwissenschafts-Rant. Ja, was ich echt faszinierend fand, als ich studiert habe, war mir das am Anfang nicht ganz so klar. Also ich habe dann halt Sachen gelernt und dann habe ich die auch als analytischen Fakt in meinem Kopf abgespeichert. Ich meine, es gibt ja Studien dann zu den einzelnen Sachen und ich konnte ja auch Rechnungen nachvollziehen, ich konnte Vorhersagen machen und da war für mich das auch absolut bewiesen, unangreifbar. Und als ich dann angefangen habe, da mehr darüber zu lesen und auch über die Philosophie, also über die Wissenschaftsphilosophie zu lesen, war ich dann schon schockiert, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte, dass Wissenschaft im Prinzip nichts anderes ist, als Muster und Regularien in der Natur zu beschreiben. Und das bedingt immer, dass ich den Glauben habe, dass sich die Zukunft genau wie die Vergangenheit verhält. Also die zwei Sachen sind fundamental in der Wissenschaft. Und ich kann dann die Empirie nutzen, also ich kann Beobachtungen und Versuche machen von spezifischen Sachen, von spezifischen Dingen, da können wir ja gleich noch ein Beispiel sagen. Und daraus kann ich eine allgemeine Regel herleiten und das nennt man dann Induktion. Und das bringt aber auch viele Probleme mit sich oder Sachen, die man dazu wissen muss. Ich glaube, ein einfaches Beispiel, wie man das sagen kann, ist, ich habe in meinem Leben echt schon sehr viele Schwäne gesehen, die sind alle weiß. Also bestimmt 10.000 Schwäne, die sind alle weiß. Und ich persönlich war noch nie in Australien oder Neuseeland in der Gegend und da gibt es aber auch schwarze Schwäne. Also wenn ich aufgrund der Beobachtung die allgemeine Regel aufstelle, alle Beobachtungen, die ich dazu gemacht habe, alle Schwäne sind weiß, dann reise ich dahin und auf einmal finde ich auch schwarze Schwäne, dann stellt sich die Frage, ja, ist es dann überhaupt auch noch ein Schwan? Oder was ich vorher gedacht habe, dass es eine allgemein gültige Regel ist, war die vielleicht nur gültig im Rahmen meiner Beobachtung? Und ist das eigentlich das Wahre, was ich darüber aussagen kann? Also, dass ich dadurch beschränkt bin, dass ich viele Parameter habe, die ich ja gar nicht ausschließen kann. Und es immer möglich ist, dass neue Erkenntnisse dazukommen, die dann eine allgemeine Regel wieder revidieren, die ich bereits durch Beobachtung etabliert habe. Genau, was sagst du da dazu, Gregi?
Ja, ich finde, du hast das sehr schön umschrieben. Mein Problem, so als eher geisteswissenschaftlich ausgerichteter Mensch, ist halt mit der Naturwissenschaft, dass ich da denke, das ist schon es ist ja ein sehr nützliches Werkzeug, weil die Methode an sich ist ja, finde ich persönlich, total schlüssig, dass man sagt, okay, ich beobachte meine Umgebung und ziehe Schlüsse daraus und versuche dann eben, genau wie du sagst, so grundlegend ist es ja induktiv, weil man kann ja nicht behaupten, dass nur etwas 10.000 Mal passiert ist, beim 10.000 ersten Mal nicht irgendwie anders passiert. Das heißt, man muss immer diese Voraussetzungen machen, aber innerhalb dieses induktiven Systems handelt man ja deduktiv, indem man versucht, quasi aus kleineren Anzeichen sozusagen ein größeres Gesamtbild zusammenzuschließen. Und das finde ich ja super, das finde ich per se super cool. Ich glaube, so mein größtes Problem mit der Naturwissenschaft ist dahingehend eher, dass ich denke, dass sie viele Bereiche eben durch ihre Methode einfach ausschließt, weil es gibt einfach Bestimmtes, was wir mit der Naturwissenschaft nicht erfassen können. So zum Beispiel die innere Welt des Menschen. So. Ich kann jetzt zwar sehen, wie du dich verhältst, so als Chef, wie du gerade vor mir sitzt und so weiter und so fort. Und ich kann natürlich versuchen, darauf Schlüsse zu ziehen, aber ich kann ja trotzdem nie wirklich wissen, ist da dann auch etwas sozusagen ein Inneres bei dir jetzt vorhanden, wie ich es ja bei mir selbst bewusst bin, dass es
ja, vorhanden stimmt.
sein muss, weil wenn es nicht vorhanden wäre, könnte ich mich selbst ja gar nicht wahrnehmen.
Genau, da stößt man mit der Wissenschaft, da kommt man mit der Wissenschaft nicht weiter voran. Ich kann keine Versuche da durchführen. Und wenn ich zunächst einfach nur dein Verhalten beobachte, muss ich ja wieder Sachen inferieren. Und dann gehe ich eigentlich von meinem intuitiven Gefühl aus, dass ich nehme die Welt wahr, einmal als Körper und als Bewusstsein, was ja auch schon irgendwie crazy ist. Und dann gehe ich halt davon aus, dass du das auch tust. Aber empirisch beweisen lässt sich das nicht. Das ist ja tatsächlich eine Annahme. Und das ist echt ganz spannend. Gerade bei Wissenschaft ist es halt so, dass es, glaube ich, noch wichtig zu erwähnen ist, und das hast du ganz schön gesagt, also ich habe dann halt gewisse Prämissen, die Sachen beschreiben. Und anders gesagt, ich möchte anders anfangen. Was ein Vorteil bei der Wissenschaft ist, dass ich ja immer prüfen kann, ob meine Sachen, die ich aus Beobachten gewinne, meine Erkenntnisse, die ich aus Beobachtung gewinne, mit der echten Welt in irgendeiner Form korrespondieren. Und dann kann ich Hypothesen aufstellen und kann sagen, ja, das ist so und so. Und dann kann ich eine Beobachtung, einen Versuch dazu machen. Und wenn sich das dann bestätigt, dann wird es eine Theorie. Ich glaube, das ist so noch ein wichtiger Unterschied. Hypothese, eine unbestätigte Vermutung eines Ablaufes in der Natur und eine Theorie, die schon mit der Welt korrespondiert. Also ich konnte eine Vorhersage machen und die dann prüfen. Aber genau, und dann ist die Grenze. Und das hast du ganz schön gesagt. Und mehr kann ich mit der Wissenschaft nicht. Und es geht auch nie weiter als eine Theorie, weil damit es weitergehen könnte wie eine Theorie, müsste ich alle anderen Parameter kennen und ausschließen. Und das ist ja einfach unmöglich.
Ja. Genau, und ja, was für mich daraus sich eben auch ergibt ist, was du, finde ich, auch sehr schön da dargestellt hast, ist die Tatsache, dass die Wissenschaft oder die Naturwissenschaft in ihrer Methode ja auch immer selbstbestätigend ist. Also eigentlich ist es ja so, entweder du machst einen Versuch und er bestätigt dieses System, das du dir aufgebaut hast, oder er widerlegt es. Dann suchst du aber so lange weiter, bis du quasi den Grund gefunden hast, warum es widerlegt worden ist, und hast dann normalerweise wieder einen Punkt gemacht, dass du, der quasi dein System wieder unterstützt. Das heißt, du machst quasi baust immer ein immer sich größeres, selbstbestätigendes System auf,
genau,
das ja auch in sich logisch kohärent ist. Das ist ja wichtig, dass es ja auch keine Widersprüche und so weiter gibt. Das ist ja ein wichtiges naturwissenschaftliches Prinzip auch, das Prinzip der Nichtwidersprüchlichkeit. Das bedeutet aber auch, dass eigentlich etwas außerhalb dieses Systems gar nicht existieren kann. Also das System schließt mit ein, dass es alles einschließen muss.
Ja, genau. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und deswegen, ja, kann halt Empirie oder Wissenschaft gar nicht überhaupt nicht in irgendeiner Form die Gänze unserer Erfahrung in irgendeiner Form erschließen, was wir auch wahrnehmen und fühlen und tun. Da gibt es einfach eine Grenze. Und schon einige Jahre, da habe ich ein bisschen was von Leibniz gelesen, und den werden wir irgendwann vielleicht auch noch behandeln.
Ja, denke ich schon.
Und der meinte, also ich versuche sinngemäß rüberzugeben, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, was bei mir angekommen ist. Wenn ich mich jetzt infinitesimal klein mache und dann gehe ich krabbelig durch dein Öhrchen in deinen Kopf rein und dann gucke ich, da ist ein krieges Gehirn, da schießen ja Neuronen und machen Sachen, und wenn ich dich jetzt irgendwo an ein Gerät anschließen könnte, würde man sehen, ach, diese Region des Hirnstamms ist aktiv. Aber ich könnte ja niemals dich sehen oder was du fühlst oder was du empfindest. Also da gibt es ja irgendwie noch auch eine Grenze, die ja gar nicht erfahrbar ist in der Form. Und dazu kann ich auch keine Versuche machen. Und das ist ja dann auch häufig gestelltes Problem der Philosophie, dieses Leib-Seele-Problem, worauf er da schon referiert hat, wo ich halt über diese innere Welt mit der Wissenschaft keine Aussagen machen kann. Was ich da noch sagen möchte, deduktive Wahrheiten wie Mathematik ist vielleicht noch ganz interessant, weil ich nutze die Mathematik häufig in der Wissenschaft, um Sachen zu beschreiben. Und die Mathematik abgegrenzt jetzt mal, nicht also als Tool gesehen, es hat für mich einen anderen Form von Wahrheitsgrad, weil es auf Deduktion beruht. Das heißt, ich gebe die Prämissen vor oder ich entdecke die Mathematik. Ich habe meine vorgefertigten Regeln plus, minus, mal geteilt und so weiter. Und innerhalb dieser Regeln, innerhalb dieser Struktur, wenn Prämisse 1 und 2 wahr sind, dann ist auch meine Konklusion wahr. Und das ist halt ein Riesenunterschied im Vergleich zur Induktion, wo ich halt, ich stelle Prämissen auf und ich kann die nicht der Wahrheitsform exakt prüfen, sondern ich kann das versuchen, immer näher oder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es funktioniert, indem ich mehrere Beobachtungen versuche, immer weiter ausgrenze. Aber wie wir schon gesprochen haben, ist es nicht möglich, die Gesamtheit allem zu erfassen. Und wenn man dann Studien liest, vielleicht für Medikamente zum Beispiel, ist es eigentlich ganz interessant, weil der Körper ist so unfassbar komplex. Und ich versuche dann, eine Veränderung innerhalb einer Personengruppe zu finden, die dann nur auf ein Medikament getestet oder geprüft werden möchte. Und es gibt ja tausende von anderen Faktoren, die auch noch während der Zeit der Einnahme einspielen. Und ich nehme einfach an, dass die einen geringeren Einfluss haben als mein Medikament. Mhm. Und that's it. Aber diese Annahme muss ich halt machen. Und dann rücke ich ja schon von der Wahrheit ab. Weil ich kann die Grenzen nicht ziehen. Ich kenne nicht das Spielfeld. Das erschaffe ich nicht. Ich gebe nur die Regeln vor, was ich annehme, zu denken. Und deswegen ist halt Wissenschaft was anderes wie Wissenschaft ist was anderes wie Mathematik.
Ja, genau. Ja, ich genau, für mich läuft das letztendlich, hast du eigentlich auch schon gesagt, in der Form, eben auf den Grad der Abstraktion heraus, weil ja Wissen, also Mathematik etwas ist, das wir ja komplett anhand von abstrakten Regeln geschaffen haben. Also wahrscheinlich würde jetzt Mathematiker sagen, nee, Mathematik haben wir nicht erschaffen, sondern sie war schon vorher da und wir haben sie auch in irgendeiner Form entdeckt, aber jetzt möchte ich dieses Haar möchte ich jetzt in dem Moment nicht spalten, sondern mir geht es nur darum zu sagen, dass ja Mathematik etwas vollkommen Abstraktes ist und immer, wenn man sich dieser materiellen, schwierigen, komplexen, irgendwie chaotischen Welt annähert, dann fällt es immer schwieriger, diese sehr abstrakten Regeln anzuwenden. Also man muss sich der Abstraktion dann irgendwie immer weiter der Materie annähern und das zwingt dann eben dazu, dann irgendwo auch Abstriche zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen was zu Wahrheiten sagen, weil als wir mal hier Aufnahme ich glaube schon vor 2-3 Wochen gesprochen haben, fand ich das ganz interessant, weil ich habe in meinem Kopf das immer so sortiert gehabt und vielleicht kannst du mir helfen, das ein bisschen aufzufrischen. Für mich gibt es abduktive Wahrheiten, also geschichtliche Wahrheiten, historische Wahrheiten, die haben für mich nicht so einen hohen Wahrheitsgehalt. Mhm. Wer hat John F. Kennedy umgebracht jetzt wirklich? Man weiß es nicht. Wir hatten schon Kameras, tausende von Menschen waren da. Keine Ahnung, niemand weiß es so richtig. Dann habe ich für mich im Kopf immer induktive Wahrheiten gehabt, also auf Prämissen aufbauend, auf Beobachtung, die dann durch Korrespondenz mit der Welt halt zu einer Theorie erhoben werden können. Also ich kann dann Vorhersagen machen. Da muss ja ein gewisser Wahrheitsgehalt da sein, sonst könnte ich keine Vorhersagen machen. Dann habe ich das abgeschlossene Feld von Mathematik, wo ich halt die Spielregeln kenne und innerhalb meiner Spielregeln kann ich dann wahr oder falsch auch richtig benennen. Und dann habe ich aber auch ja noch so ein intuitives Gefühl, also so eine Intuition, also ein inneres Leben von Wahrheit. Und würdest du da noch mal erzählen, was du dir dazu gedacht hattest?
Ja, klar. Ja, ich bin da immer ein bisschen irgendwie nicht egalitärer, aber so ein bisschen, ich versuche immer intuitiv schon Dinge so quasi auf der gleichen Ebene zu bringen und ohne jetzt irgendwie alle Wahrheitsformen, die du da genannt hast, einordnen zu wollen, weil ich finde, es ist so schwierig, Wahrheit irgendwie zu kategorisieren oder was sie ist. Aber für mich ist es letztendlich so, dass so jede Form von Erkenntnisgewinn oder Wahrheit verschiedene Stärken und Schwächen irgendwie hat, die aber auch nicht sich gegenseitig, also die nicht unbedingt immer komplementär zueinander sind. Und das Letzte von dir erwähnte zum Beispiel die Wahrheit, die aus mir selbst entspringt, also zum Beispiel, ich habe Schmerzen und ich weiß, ich habe Schmerzen, unabhängig davon, ob das jetzt eine echte Schmerzquelle ist oder Phantomschmerz, ist ja eigentlich wurscht, aber ich merke, ich habe diese Empfindung und diese Empfindung ist jetzt zunächst einfach mal da. So. Und ich weiß, ich habe diese Empfindung und da gibt es für mich nichts dran zu rütteln. So. Und das ist aber halt etwas, das ich für mich zu 100% weiß, dass es einfach so ist, aber das ist ja nicht kommunizierbar. Ich kann jetzt dir sagen, hey Steff, mir tut mein Fuß weh. Und sagst du, oh, das ist sehr schade, dass dir dein Fuß weh tut, sorry. Kann ich dir eine Ibo geben? Aber du kannst es ja nicht in dem Sinne nachvollziehen, dass du wirklich weißt, ob ich jetzt wirklich Schmerzen habe. Es könnte auch sein, dass ich lüge und du hättest Methode, das in dem Sinne nachzuprüfen jetzt in dem Moment. Jetzt mal von so sehr technischen Sachen wie, keine Ahnung, man kann Schmerz kann Nerven feuern irgendwie noch nachprüfen. Aber das nehmen wir jetzt mal kurz raus. Genau, wir sagen einfach mal, es gibt jetzt für dich in dem Sinne keine Form, das nachzuprüfen. Während die andere Wahrheitsform durchaus kommunizierbar ist. Also zum Beispiel eine logische Wahrheit, das heißt, ich schließe aus A und B schließlich C, das ist interpersonell kommunizierbar, da können wir uns beide darauf einigen, okay, das sind diese Prämissen und diese Prämissen haben den Ausgang, sowas wie der Boden ist nass, weil es geregnet hat, da können wir uns dann einigen, okay, das ist irgendwie eine logische Kette, die ergibt Sinn. Das heißt, das können wir miteinander kommunizieren. Das hat aber einfach den Nachteil, dass sich dadurch bestimmte Dinge schlicht und ergreifend nicht darstellen lassen. Also es nicht alles lässt sich durch eine logische Kette darstellen, sondern es gibt einfach Dinge, die sich dem entziehen. Zum Beispiel so eine innere, intuitive Wahrheit, die lässt sich durch eine logische Kette einfach nicht verorten in der Form. Und genauso würde ich sagen, dass es einfach, je nachdem, was für eine Wahrheit man hat, es eben darauf ankommt, einzuordnen oder vor sich klarzumachen, okay, auf welchen Voraussetzungen basiert diese Wahrheitsform und welche Vor- und Nachteile hat sie? Oder das ist zum Beispiel eine Konsenswahrheit, kann keine objektive Wahrheitsgehalt für sich beanspruchen, weil Ja, die ist dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, ja, das ist jetzt für uns so. So, wenn wir beide sagen, keine Ahnung, der Himmel ist grün, dann ist das zwischen uns ein Konsens, aber das wird die Natur nicht interessieren, sondern der ist dann halt trotzdem draußen schön blau. Aber wir haben dann quasi diesen Konsens geschlossen, was den Vorteil hat, dass man natürlich unter sich quasi trotzdem bestimmte Sachen abstecken kann in einer begrenzten Menschengruppe. Mhm. Aber eben das nichts mit der Realität zu tun haben muss, so per se.
Muss nicht, ja. Also es kann ja übereinstimmen.
Genau,
gell?
Ist es dann halt vielleicht zufällig, aber
ja, genau, ja, das ist ganz interessant. Ja, Konsenswahrheiten, auch bei Moralsachen können wir, werden wir später noch drüber sprechen, die können für unser Empfinden richtig sein, aber auch können sich auch Tausende von Menschen irren mit einer Moral, die wir jetzt stark verurteilen würden aus unserem. Ja, das hast du ganz schön gesagt. Also ja, intuitive Wahrheiten. Da spielt es ja auch gar keine Rolle, ob das psychosomatisch ist oder ob das jetzt wirklich ein richtiger Schmerz ist, aufgrund, ich breche mir das Bein oder ich habe ein Bein angeschlagen. Solange ich das fühle, dann ist es für mich wahr und da könnte mich ja auch niemand vom Gegenteil überzeugen. Selbst wenn jemand sagt, oh, ich habe hier das Gerät der Wahrsager 3000 angeschlossen, der sagt, das ist eingebildeter Schmerz. Ändert ja überhaupt nichts. Ja, ja cool, scheiß auf den Wahrsager 3000. genau. Ja, und Wissenschaftler da ihre Grenzen. Und ja, Korrespondenz ist, glaube ich, eine Riesensache bei Wissenschaft. Also wir gucken, ob es mit der Welt in irgendeiner Form korrespondiert. Aber man hat auch so Konsenswahrheiten oft im Alltag und manchmal auch einfach praktische Wahrheiten. Also ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Wäre es vielleicht besser, nur eine Dreiviertelstunde ins Kickboxen zu gehen und nicht eineinhalb Stunden. Aber eineinhalb Stunden hat gut funktioniert, dann sage ich halt, nee, das ist am besten für mich. Und das mag gar nicht das Ideale sein, aber es führt mich ja trotzdem zum gewissen Ziel. Und dann gibt es auch viele, viele gerade im Alltag praktische Wahrheiten, die man dann für sich annimmt. Die müssen nicht immer per se die Realität am besten abbilden, sozusagen. Und wenn wir sagen, wir erkennen was in der Welt, würdest du sagen, dass man halt eine Schnittmenge, weil wir ja werden ja noch drüber reden, also wir alles subjektiv wahrnehmen. Mhm. Also wir haben ja Augen, die zwischen 400 und 800 Nanometer das Licht einfangen können und so weiter. Würdest du sagen, dass wenn man was mit der Welt abgleicht, dass man eine Schnittmenge mit der objektiven Wahrheit sozusagen generiert? Oder auf was könnten wir da uns so als Referenzwert einigen?
Oh, das finde ich sehr schwierig. Also da, so, ich glaube, da muss ich auch so ein bisschen differenzieren, was ich da sozusagen als Philosoph, wenn ich mich da so betrachte, quasi denke und was ich in meinem Alltag schlicht und ergreifend mache, weil ich denke, wir alle haben ja so einen gewissen, sagen wir mal, pragmatischen Realismus in uns, dass wir sagen, okay, wenn ich da jetzt was stehen sehe, dann wird das im Normalfall schon da sein, weil das natürlich im pragmatischen Leben das einzig Sinnvolle ist. Du kannst ja nicht anders leben, du kannst ja nicht ständig immer hinterfragen, sehe ich das gerade wirklich, da wirst du ja komplett handlungsunfähig. Das heißt, klar, das habe ich, diesen abstrakten Realismus habe ich im Alltag irgendwie. Aber wenn ich mir das philosophisch betrachte, finde ich das gar nicht so einfach zu sagen. Weil, also, weil du zum Beispiel sagst, mit den Augen und den Nanometern, wenn ich jetzt wieder nochmal zum Himmel zu kommen, zum Beispiel den Himmel sehe und sage, der ist blau, dann sage ich, ich habe eine blaue Wahrnehmung von Himmel. Aber dann würde jetzt Naturwissenschaftler sagen, nee, du, das stimmt überhaupt nicht, sondern das hat was mit der Filterwirkung unserer Atmosphäre zu tun, die bestimmte Lichtfrequenzen da rausfiltert. Und deswegen kommt das für dich so an, als wäre es blau. Aber in Wirklichkeit gibt es überhaupt nichts Blaues zu sehen.
Ja, es ist eher ein Schein als ein
genau,
Sein.
Ja, genau, aber dann sage ich, das ist doch für mich absolut wurscht. Also ich habe ja diese blaue Wahrnehmung. Also es kommt ja bei mir so an. Ich habe ja quasi diese Sinnesqualität des Blauseins in mir. Und da fangen für mich halt dann so die Fragen an, okay, inwiefern kann ich da sozusagen meine eigene Wahrnehmung der Welt abgleichen oder was möchte ich eigentlich daraus gewinnen, so wenn ich sage, irgendwie, ich erkenne ein Wahrheitsgehalt in der Welt.
Ja, interessant. Ja, nur währenddessen habe ich gerade drüber nachgedacht, weil was bedeutet es überhaupt, zu überprüfen, ob etwas korrespondiert? Ja. Also im Prinzip, ja, ich gucke halt, ob die Vorhersage stimmt, aber das ist ja trotzdem noch sehr allgemein gehalten, ja. Ich schränke mich da ja dann auch wieder ein. Ich bin ja auch dann wieder Opfer meiner eigenen Wahrnehmung und vielleicht sehe ich auch Dinge, Kausalzusammenhänge, die ich sehen möchte und inferiere die, weil die Kausalität selbst kann ich ja eh nicht beobachten. Die muss ich inferieren. Und wenn ich natürlich, ich will unbedingt das rausfinden, ja, und meine Wissenschaftskollegen auch, und wir lesen dann die Daten auch im Konsens so, dass das dabei rumkommt, was wir wollten.
Ja, klar.
Das passiert auch ständig, glaube ich. Und ja, das ist so richtig aufzudröseln, da bin ich auch noch zu keinem Entschluss gekommen. Da habe ich schon viel drüber nachgedacht, aber vielleicht am Ende von unserem ganzen Podcast müssen wir da eine Stufe weiter. aber das hat jetzt gerade ganz gut gepasst. Ich gucke nochmal drauf, was wir Naturwissenschaft, genau, Wahrheit und Erkenntnistheorie. Genau, das passt eigentlich ganz gut mit subjektiver Wahrnehmung und Erkenntnistheorie.
Stimmt, ja.
Weil das ist ja echt, also was besonders ist an der Erkenntnistheorie und der Philosophie, ist, dass ja jeder eine Form von Erkenntnistheorie hat. Ob man sich jetzt dem selber bewusst ist oder auch nicht, also wie man die Welt betrachtet, auf welcher Basis man dann Entscheidungen trifft. Und das ist ja schon eine krasse Erkenntnis zu wissen oder ja, worüber es sich nachdenken lohnt, dass es ja natürlich unheimlich subjektiv ist, ja. Dass selbst die Farbe Grün hier in dem Raum, du die vielleicht anders wahrnimmst als ich, wir einigen uns aber auf das gleiche Wort. Und ich glaube, bei der Philosophie und was wir gerade tun, halt gerade in der auch im Dialog, in der Dialektik, ist es so, dass man sich so seiner eigenen Erkenntnistheorie auch immer mehr gewahr wird, dass man versteht, warum denke ich das eigentlich, was ist der Hintergrund. Und ich glaube, wenn man andere Erkenntnistheorien hört und dann kann man, hat man, also man hat allgemein ein besseres Verständnis für seine eigene und ständig, also wenn man spricht und sowas austauscht, erweitert man das ja auch. Und ich finde, mir ist es nur gerade gekommen, dass das bei der Philosophie so ein unheimlich schöner Effekt ist, wenn man solche Sachen spricht, dass man da wirklich auch diese, ich glaube, das ist schon natürliches Empfinden nach einfach sich Wissen aneignen, Sachen verstehen, dass man das dann so natürlich ausleben kann. Das finde ich ganz toll eigentlich.
Ja, ja, voll. Auch, dass es eben in der Philosophie, so vielleicht um nochmal diesen kleinen Rekurs zur Naturwissenschaft zu machen, eben nicht nur darum geht, quasi ein als faktisch empfundenes Wissen zu gewinnen, sondern eben auch zu sagen, ich versuche Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten, ich versuche auch vielleicht mal Widersprüche aufzuzeigen, dass eben nicht alles immer kohärent sein muss, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, okay, es gibt Brüche, dann schaue ich mir an, okay, warum gibt es Brüche, was bedeuten die, welche Grundlage haben die und das eben aber auch stehen lassen zu können und nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt auf einen festen Punkt zu kommen, sondern es geht dann eigentlich um dieses letztendlich sehr Prozessuale. Also ich durchdenke Dinge und ich mache das in einem Prozess und der passiert halt immer wieder auch aufs Neue.
Ja, ja, genau. Also auch ist ja faszinierend, weil man hat ja da auch immer so einen blinden Fleck und das hatte ich ja auch schon oft, wenn ich mit dir diskutiert habe, dann ich habe schon so oft über Sachen nachgedacht und dann kommt ein Einspruch von dir, hast du schon mal bedacht? Ich so, eigentlich nicht, ja.
Ja, voll, absolut.
Und ich so, ja, Wahnsinn. Also es ist so unheimlich hilfreich und wertvoll, dass man sich da austauschen kann drüber. Und das Coole ist halt, dass man halt die Möglichkeit hat, von echt beeindruckenden Menschen diese Gedanken einfach zu lesen. Ja, ja. Wie sich die Welt erklärt haben. Und was ich da auch faszinierend fand, auch sehr unterschiedlich, also zu sehr unterschiedlichen Gedankenkonstrukten geführt hat, wie sie sich diese Realität erklären. Wobei wir doch alle das Gleiche sehen eigentlich. Und das ist schon spannend. Und das führt uns ja auch eigentlich schon zu. Möchtest du noch zum Naturwissenschaftler sagen?
Nee, oder? Ich glaube, da hast du alles abgedeckt, was man irgendwie abdecken
kann. Ja, habe ich euch richtig rumgelabert über Naturwissenschaft. Dann gibt es aber ganz andere Felder, und das hattest du auch schon erwähnt, die man ja mit Naturwissenschaft überhaupt nicht ergreifen kann. Und das ist zum Beispiel ein Feld der Ontologie, also der Lehre des Seins sozusagen. Und so eine klassische Frage, man muss gedacht, das ist einfach eine Frage zu machen, was ist Existenz überhaupt? Wie soll ich denn das bitte empirisch in irgendeiner Form überprüfen? Hier, Aufsatz, machen wir mal einen Test.
Genau, bitte zeig, dass die Welt, bitte beweise empirisch, dass die Welt existiert. Genau. Da wird sich, glaube ich, jeder Naturwissenschaftler erstmal am Kopf kratzen und sagen, ja, aber siehst du doch.
Siehst du,
ist doch da.
Hier. Oh, der Augen auf, Junge. Ja, ja, was ist, wenn wir über Existenz reden, ich denke dann immer an den Existenzialismus, an den Mensch erstmal, weil ich weiß, dass du so Camus und Sartre und so gerne liest. Was ist das Erste, was dir da so in den Sinn kommt, wenn du über die Frage, was ist Existenz, nachdenkst?
Oh, das finde ich so, es ist schwierig. Also, es ist krass, ich denke, das Erste, was bei mir im Kopf und so, es ist einfach unglaublich kompliziert. So, ja, für mich. Genau, als jemand, der selbst auch sich auch gerade wieder sehr viel mit Existenzialismus beschäftigt, ist bei Existenz ist direkt dieses in die Welt geworfen sein. So, der Mensch ist in der Welt und weiß nicht so richtig, wieso. Und weiß, also man weiß ja intuitiv, man selbst existiert. Man kann sich ja selbst auch wahrnehmen als Existierendes und spürt das ja auch. Aber man kann nicht so richtig, außer dass man existiert, ist es sehr schwierig zu verstehen, was das eigentlich bedeutet.
Ja, 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 stimmt. Also, Das ist ja auch die Frage nach Bewusstsein, das ist ja eine sehr einfache Antwort. Ja, es findet alles im Bewusstsein statt. Also ich habe ein intuitives Gefühl, was das sein mag, aber das in Worte zu erklären, ganz schwierig, ja. Aber ohne Bewusstsein ist eigentlich ein Wahrnehmen ja gar nicht möglich. Auch wenn Prozesse unbewusst passieren, die passieren ja immer noch im Bewusstsein von mir. Und das ist dann schon ganz interessant. Und ich gerade die Existenzialisten, die beschäftigen sich ja viel mit dem Individuum und was es heißt zu existieren und auch was es heißt, also Existenz zu erfahren. Und ich kenne mich da nicht ganz so gut aus wie du, aber korrigiere mich. Also so wie ich das verstanden habe, auch viel durch, also durch das Leben selbst, dass man das nicht lernen kann, man muss es erfahren, ja.
Genau, also da geht es, also ich würde mich jetzt auch nicht als Experten bezeichnen, aber soweit von dem, was ich gelesen habe, was ich kenne von eben Sartre und Beauvoir und eben auch Camus ist, genau, der Mittelpunkt ist eben auch diese Spannung von, dass Erfahrung eine eigene Form von auch Wissen darstellt irgendwie und in der Welt Erfahrungen zu machen, Teil der Existenz ist, aber das eigentlich nicht übertragbar ist in der Form, in irgendwie abstraktere Formen des Wissens, sondern es gibt etwas an der Existenz, das ihr zu eigen ist, was quasi nicht auf andere Art und Weise darstellbar ist und das eben, wenn man jetzt anthropozentrisch, also auf den Mensch bezogen denkt, quasi auch dem Menschen zu eigen ist. Ob das jetzt tatsächlich so ist, ist die andere Frage, aber das ist eben so der Punkt. Und was was das eben auch von anderer Existenzform trennt, ist, dass ja im Gegensatz, also wir sind existent, weil wir uns selbst irgendwie wahrnehmen können. Aber
ein Ich-Bewusstsein haben.
Genau, wir haben ein Ich-Bewusstsein, wir nehmen uns selbst als in der Welt Seiendes wahr. Genau, Bewusstsein. aber wir nehmen ja zum Beispiel auch die Welt um uns herum wahr. Also ich gehe ja davon aus, dass zum Beispiel dieses Zimmer hier, in dem wir sitzen, existiert und dass die Welt da draußen existiert und kann das eben durch meine sinnliche Erfahrung eben quasi verstehen, beziehungsweise eben erfahren auch wieder in dem Fall, aber daraus leite ich ja, ich leite ja quasi ab, ich habe Sinneswahrnehmungen und daraus leite ich ab, okay, es muss also eine physische Welt außerhalb von mir
existieren. Von dir existieren,
ja. Ich extrapoliere das sozusagen heraus, dass es eben auch da eine Form von Existenz gibt, aber es gibt ja auch eine andere Form von, es gibt ja auch sozusagen Existenz von Dingen, die ich nicht sinnlich erfahren kann, also zum Beispiel auch
Konzepte
zum Beispiel. Konzepte, ja. Die Mathematik existiert ja auch für uns, aber man könnte jetzt nicht sagen, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir ein paar Zahlen.
Ja.
Also vielleicht Buchstabensuppe, aber Zahlensuppe, ja, aber, aber ich kann ja trotzdem nicht sagen, es gibt keine Zahlen. Wir können ja darüber reden, wir können uns darüber austauschen. Mathematik ist ein riesiges Forschungsfeld.
Aber es ist ein Konzept, ja.
Genau, es ist ein Konzept, das eben aber auch existiert. Und das heißt, es gibt anscheinend verschiedene Formen davon zu existieren und zu sein und die aber irgendwie, die wir alle mit dem gleichen Wort bezeichnen, ob das jetzt genau richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das tun wir halt. Und es sind aber anscheinend komplett verschiedene Formen von Existenz, die es eben auch gibt.
Ja, das ist interessant. Ja, da musste ich auch direkt dran denken, weil wir wollten ja im Begriff der Ontologie ja auch ein paar Begriffe so etablieren. Und ich fand, das hast du gerade sehr schön ausgedrückt. Da ist mir direkt so der Idealismus gekommen und auch gerade mit Berkeley und diesem Dreieck, das ich immer, das mich voll fasziniert hat. Was Berkeley sagt, ist, kannst du dir ein objektives Dreieck vorstellen? Du denkst, dass es geht?
Nee, ich glaube, ich kann mir ein Dreieck als Bild vorstellen, aber ich glaube, ich kann mir keine Dreieckigkeit als Konzept vorstellen.
Genau, also das heißt, du müsstest ja auch dem mindestens eine Farbe geben. Also es muss einen Kontrast haben vom Hintergrund, dass du ein Dreieck erkennen kannst. Das heißt, das Dreieck aus deiner Sicht ist also ein Konzept deines Geistes. Und das projizierst du dann in die Welt da draußen. In der Welt einfach drei Linienpunkte, also irgendeine geometrische Struktur. Aber wir natürlich, Dreieck, ne? Super Dreieck. Das heißt, ohne das Konzept Dreieck in deinem Kopf würdest du, also existiert es ja auch gar nicht. Und Berkeley schließt dann daraus halt, ja, das ist, dass der Geist selbst in einer gewisser Form die Welt erschafft.
Ja.
Bedingt durch Konzepte einfach. Und ja, Fichte, der war da richtig big drin, der hat so diesen subjektiven Idealismus geprägt. Idealismus im wahrsten Sinne des Wortes, also ich glaube, ganz runtergebrochen heißt einfach nur, dass der Geist ursprünglich ist, also die ideelle Welt, der Geist, und daraus die Materie sozusagen hervorgeht. Und der ist dann nochmal aufgespaltet in subjektiven Idealismus, das ist dieser Fichte und auch Berkeley, würde ich sagen, auch wenn man den so Sekundärliteratur bezeichnet, der nicht so, aber die sagen, der menschliche Geist erschafft die Welt. Mhm. Und dann braucht man auch keinen Gott, weil der menschliche Geist macht es ja. Wir haben da auch schon öfters drüber geredet, dann irgendwie schwierig. Ich sage, okay, das kann ich ja ganz einfach testen. Ich habe hier eine Kerze, die mache ich an mit dem Feuerzeug, dann laufe ich raus. Hier ist niemand im Raum, außer vielleicht eine Spinne oder so, aber sei jetzt mal dahingestellt, wir gehen da raus, niemand im Raum, ich komme wieder rein, die Kerze ist abgebrannt. Wie soll dann mein Kopf denn die Welt erschaffen? Mhm. Und also das setzt ja voraus, dass mein Gehirn das die ganze Zeit projiziert. Ist natürlich jetzt gerade einfach runtergebrochen, weil er redet ja vor allem von Konzepten, in denen wir immer denken. Und er sagt, ja gut, gibt es ja auch noch Gott, ne? Der guckt immer zu.
Theologie ist halt doch eine einfache Lösung.
Ja, das ist ganz, ganz easy, ja. Dann gibt es auch den objektiven Idealismus. Der geht davon aus, dass ja eine objektive Existenz da draußen, Entität existiert, die halt die materielle Welt erschafft, wie Islam, Christentum, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und unser Freund, den wir selber kennen, Platon, den wir nachher reden, den haben wir auch zu Gast.
Richtig, haben wir aus dem Grab rausgeholt. Hallo, wie geht's dir?
Der freut sich schon richtig, als hier die ganzen Leute aufzuklären, 2000 Jahre später. Ja, und dann geht es dann noch weiter. Jetzt habe ich da ein bisschen einen Rant gestartet, sorry, mit Hegel, der dann sagt, ja, ist eh alles dasselbe und das ist dieser absolute Idealismus. Mhm. Und das heißt also, wenn man an die Frage Existenz rangehen muss, möchte, dann gibt es eine Möglichkeit, dass man davon ausgeht, gut, dass es eine ideelle Welt gibt, die nicht Materie ist, die zum Beispiel grundsätzlich dafür ist, dass überhaupt Materie wahrgenommen werden kann. Und dann gibt es natürlich auch andere Leute, die sagen, ey, ist ja alles Kokolores, ja. Die Materie ist das Ursprüngliche und daraus geht der Geist hervor. Also wir sind nichts weiter als ein Gehirn und das erschafft dann das Bewusstsein durch irgendwelche chemischen Prozesse und so weiter. Bist du da d'accord mit oder?
Machst du mit jetzt mit Materialismus oder mit Idealismus?
Mit beidem, ja.
Ich finde beides für sich genommen, klar, ich meine, da gibt es das jeweils differenziertere, auch Differenzierung innerhalb der Position, aber ich finde beides für sich genommen stößt halt einfach sehr schnell auf seine Grenzen. Also, wenn man da so ein bisschen dumm dreist irgendwie drauf losfragt. Also, Idealismus lässt sich natürlich fragen, okay, aber wieso endest du nicht in einer Form von Solipsismus? Also, warum? Also, in dem Sinne so, wenn, also Solipsismus, wenn die Welt quasi das Gehirn die Welt erschafft für sich und dann halt quasi alles andere außer mir eigentlich gar nicht existiert, sondern alles ist eine ewig fortlaufende Projektion sozusagen.
Von deinem eigenen
Geist.
Genau, richtig,
so mein Gehirn simuliert sozusagen die Welt für mich, wie in der Matrix. Mhm. Aber eigentlich gibt es das alles gar nicht, sondern alles kommt immer von meinem Gehirn raus und wird dann quasi von mir als Objekt wieder wahrgenommen. Ja, kann der Idealismus halt nicht so richtig klären, wenn er sagt, ja, es gibt eigentlich gar keine objektive Welt da draußen. Und da sage ich, ja, gut, ist dann halt irgendwie ein bisschen schwierig. Also, dass der ich würde so schon sagen, dass unser Geist auf jeden Fall die Welt mitformt. Also, dass wir zum Beispiel Gegenstände als solche bezeichnen, auf jeden Fall eine Konsequenz von einem ideellen Denken ist. Also, dass ich jetzt zum Beispiel einen Baum nenne, liegt nicht daran, dass es objektiv sozusagen ein Baum ist, sondern dass ich halt ein bestimmtes Konzept von Baumigkeit für mich habe und das halt auf diesen Baum übertrage und sage, okay, das entspricht den und den Kriterien. Also, ist das wohl ein Baum? Da würde ich schon sagen, das ist definitiv etwas sehr, sehr Idealistisches. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Welt quasi von Grund auf sozusagen erschaffen wird von unserem Geist, sondern wir übertragen einfach Konzepte auf diese Materie, die wir eben durch unsere Sinne da wahrnehmen. Und beim Materialismus ist es eher so, dass der, was wir jetzt auch immer wieder mal aufgebracht haben, einfach nicht erklären kann, wieso, wie überhaupt dann als Subjekte existieren. Also wieso, also natürlich kann man sagen, gut, ja, alles ist Materie und auch unsere Gehirne bestehen bewiesenermaßen, also soweit wir das eben beweisen können, ne? aus Materie und so weiter. Und da werden irgendwelche Impulse gefeuert und irgendwelche Synapsen stoßen da zusammen und erzeugen elektrischen Strom in irgendeiner Form. Aber diesen Schritt zu machen, dass du sagst, okay, ja, da feuern schon Synapsen, aber bitte erklär mir doch bitte, wie aus den Synapsen dann irgendwie Denken entstehen soll. Ja. Das kannst du nämlich halt genauso wenig. Und diese Problematik kann ja der Materialismus nicht auflösen. Also wie da jetzt hier Descartes so schön ankam und meinte, nein, also Geist und Körper sind in der Zirbeldrüse vereint. Ich meine, also es klingt so absurd heute, wenn man auch viel besser weiß, was die Zirbeldrüse eigentlich wirklich tut. Aber er stößt damit ja dieses sehr, sehr konkrete Problem an dessen, dass auch die Neurowissenschaften ja bis heute nicht wirklich beweisen können, in dem Sinne, wie Geistigkeit entsteht
als ja, solche. Ja. Super, super interessanter Punkt. Wenn wir das mal aufgreifen, also um ganz fair auch dem Materialismus gegenüber zu sein, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es gibt ja beide Positionen sind eigentlich besetzt, völlig ungeklärt. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wie kommt das dazu, dass ich Materie habe, mein Gehirn, ein materielles Konstrukt aus Atomen, Molekülen und ich erschaffe etwas Geistliches daraus, was dann irgendwie darüber nachdenken kann, gefühlen kann, was erfahren kann, ist ja irgendwie so, wo soll denn dieser Schritt passieren? Mhm. Wenn ich jetzt ganz genau die einzelnen Prozesse angucke, da ist ja nichts, was in irgendeiner Form dieses Sein hervorbringen kann. Ich glaube, wie hieß denn so ein islamischer Philosoph? Ich glaube, Al-Razali heißt der. Oh, das habe ich neulich gelesen, das ist gar nicht so lange her. Der hat gemeint, oh, war das der? Egal, ich hatte aber das Konzept erst neulich gelesen, dass wie so ein Äquivalent, ich habe halt eine Lampe und ein Genie kommt raus. Mhm. Ich reibe da daran, was Materielles, und auf einmal kommt ein Flaschengeist raus. Mhm. Das ist schon ein bisschen mit dem Gehirn ja auch so. Also ich habe ein materielles Konstrukt und ich habe aber auch ein Bewusstsein, das darüber referieren kann. Kann man nicht beantworten. Ist spannend, super spannend. Aber um fair zu sein, ich kann mir auch nicht beantworten, wie kann es sein, dass ich, also wenn ich jetzt ideell denke, also ideell heißt ja dann auch nicht räumlich und nicht zeitlich. Ich habe das Empfinden, meine Hand zu heben. Warum kann ich, also wenn das Konstrukt ideell ist, warum kann ich dann meine Hand, einen materiellen Gegenstand heben sozusagen? Mhm. Aber ideell heißt nicht räumlich, warum kann ich nicht deine Hand heben?
Richtig, richtig. Klar, also der Materialismus hat insofern, also die materielle Denkweise hat insofern natürlich schon auch einen Punkt, dass wir ja an unseren materiellen Körper ja auch irgendwie gebunden sind und unseren Körper ja auch als unsrigen empfinden.
Ja.
Was natürlich auch wieder durch Nerven und so weiter irgendwo im physikalischen Raum passiert. Deswegen würde ich persönlich mal ganz diplomatisch die Antwort irgendwo dazwischen verorten. Also vielleicht nicht in dem Dualismus, aber vielleicht in einer Vermischung von eben materiellen und ideellen Werten, dass es da anscheinend irgendwo einen Andockpunkt geben muss, wo beides ineinander übergeht, den wir zumindest momentan noch nicht verstehen, wir vielleicht nie verstehen werden, aber dass es auf jeden Fall irgendwie eine Vermischung von beiden gibt.
Ja, also für mich unabdingbar, dass nicht eines die Antwort sein kann. Ja. Also das ist einfach unmöglich. Also es muss irgendein Zusammenspiel sein. Ja, und du hast gerade Dualismus angesprochen. Möchte vielleicht darauf kurz ein bisschen eingehen. Das ist ja schon so, es haben ja auch Philosophen versucht, diesen zwei Standpunkte, Materialismus, Dualismus, Idealismus ein bisschen zu vereinen. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, das habe ich voll vergessen, dass Idealismus und Materialismus natürlich nicht mit diesem herkömmlichen Gebrauch ein Ideal zu haben und ein materieller Mensch zu sein, in irgendeiner Form was zu tun hat. Also genau, das ist was völlig anderes. mir ist es nur aufgefallen, ganz am Anfang, als ich darüber gelesen habe, was hat es denn damit zu tun? Ich wollte nur sagen, dass das natürlich zwei völlig grundsätzlich unterschiedliche Begriffe sind. Also die eine philosophische Definition haben wir ja gerade schon sehr lange erörtert, also mit Materialismus, also dass Materie so das Ursprüngliche ist und daraus auch zum Beispiel der Geist entstehen kann, wie das Bewusstsein und Idealismus runtergebrochen ist. Der Geist, also die ideelle Welt ist das Ursprüngliche und daraus entsteht Materie. Muss nicht heißen, dass wir uns das alles erdenken, also es kann auch sein, dass als Konzept, dass wir so unsere Welt wahrnehmen können und es existiert ja Materie trotzdem. Mhm. Genau, aber ich wollte es nur mal kurz
nee, sagen. Nee, finde ich einen wichtigen Punkt, weil wir schmeißen da gerne mit unseren philosophischen Begriffen uns. Aber manchmal hat dann der philosophische Gebrauch doch einen anderen Ursprung als der normalsprachliche oder halt anderen Wege dann genommen. Was mir gerade noch aufgefallen ist, weil ich auf unser schönes Cheat-Sheet geschaut habe, dass ja tatsächlich eine Lösung für dieses Leib-Seele-Problem ist ja einfach die Theologie. Also wenn man sagt, okay, es gibt einen Gott und der Gott hat das Bewusstsein erschaffen, also die Seele sozusagen, und der Gott hat die Materie erschaffen, dann bist du natürlich fein raus, weil dann kannst du sagen, perfekt.
Perfekt, ganz easy
einfach. Ich meine, da muss man natürlich dann immer noch klären, woher Gott kommt, aber das ist dann eine andere, also das ist dann eine Verschiebung der
Don't Frage,
genau. Einfach nicht hinterfragen, woher Gott dann selbst kommt, aber genau, es gibt natürlich schon noch Lösungsansätze, aber ob man sich dann nicht mehr Probleme am Ende schafft, als man vorher hatte.
Ja, also das ist echt ganz spannend. Man kann halt viel auf diesen Gottesbegriff einfach abwälzen und sagen, ja, Gott, ne? Also. Ja. Und dann machst du es. Das ist schon spannend, ja. Gott werden wir ja auch noch ausführlich diskutieren. Hatten wir ja geplant, dass wir da vielleicht sogar eine Folge machen. Ja. Dass wir so dann den Jesus mal zurückholen. Hat sich das lang genug ausgeruht. Und er kommt dann und dann der Verklicker, soll er mal verklickern, was eigentlich abgeht. Theologie, also ist da ein unglaubliches Tool. Wir wollten ja nachher auch noch über freien Willen und Determinismus sprechen, was dann auch wieder schwierig ist, mit Gott zu vereinen irgendwie, weil wenn Gott die Welt erschafft und Gott omnipräsent und allwissend ist, wie passt das dann mit meinem freien Willen zusammen, wenn ich einen freien Willen habe? Ist gar nicht so einfach. Habe ich den dann überhaupt, wenn es nur ein Theaterstück ist von einem allwissenden Wesen? Mhm. Aber ja, weiß nicht, ob wir da jetzt direkt ins Detail gehen wollen. Möchtest du zu Theologie noch möchtest du noch was sagen, was dir da wichtig ist?
Besonders? Ja, ich glaube, tatsächlich eine kleine Sache einfach nur so ein bisschen zur Einordnung, nämlich, dass Theologie im klassischen philosophischen Sinn ja auch ein Teil der Metaphysik ist. Also um vielleicht nur ganz kurz, wir wollen jetzt nicht zu sehr in trockene Materie reinbegeben, weil diese ganzen Kategorien aufzählen, ist ja auch nicht so spannend, aber um das mal so kurz zu umreißen, dass eben die Metaphysik als Bereich quasi dessen, was sich außerhalb der messbaren Welt befindet, so einer der eigentlich der Kernbereiche der Philosophie sozusagen ist zusammen. Und der teilt sich eben in die Ontologie, also alles, was mit Existenz zu tun hat, und Theologie und aber auch noch ältere Themengebiete, wie zum Beispiel auch die Kosmologie zum Beispiel, auch also Lehre, wie der Kosmos funktioniert, was man vielleicht heute eher so ein bisschen in Richtung Naturwissenschaft widerspiegelt. Ja, die Astrophysiker, die haben das doch alle schon hier mit ihren ganzen
Riesen, haben doch ein Teleskop.
Richtig, diesen Space-Teleskopen auf. Aber ich meine, wenn man darüber nachdenkt, klar, zu einem Zeitpunkt, als das noch nicht möglich war irgendwie, war natürlich Kosmologie letztendlich schon ein philosophisches Themengebiet, wenn man sich eigentlich von sich aus überlegen musste, okay, welche realistischen Wege kann ich mir vorstellen, wie der Kosmos entstanden ist, und da gibt es ja auch ganz viel.
Also es ist auch also außerhalb des so direkt Erfahrbaren, Fühlbaren, was dann doch für Prozesse ablaufen, die ich jetzt nicht so direkt irgendwie wahrnehmen kann. Ja, sehr schön.
Das wollte ich noch als großer Metaphysik-Fan mal kurz einwerfen.
Ja, auf jeden Fall.
Dass man da kurz einen Überblick hat.
Ja, es ist, wir haben ja auch da, als wir angefangen haben, darüber zu diskutieren, oftmals schwierig, diese Begriffe wirklich voneinander abzutrennen.
Ja, voll.
Weil man nutzt ja auch die Erkenntnistheorie, um dann ontologische und metaphysische Themen zu besprechen. Und das bleibt dann lange nicht mehr in einem Teilgebiet, deswegen ist alles sehr fließend dann auch. Genau. Wir haben unser zweites großes Thema dann so ein bisschen umschlagen. Wolltest du zum Dualismus noch irgendwas sagen? Das Schiff von Thesis oder so?
Der Klassiker? Ja, kann ich natürlich. Also, sollen wir das noch reinbringen? Können wir natürlich machen.
Ja,
also,
ich finde das eigentlich ganz. Also, ich fand es cool.
Das ist ein spannendes Thema. Nee, das stimmt. So, also, ist vielleicht in einem oder anderen Begriff so das Schiff des Theseus als ein sehr, sehr altes philosophisches Problem, nämlich. Also, da geht es eben um den griechischen Helden Theseus, und er hat ja bekanntermaßen ein Schiff gehabt, die Argo, mit seinen Argonauten. Und Theseus baut, wie es eben so ist, immer wieder ein neues Teil ins Schiff ein und baut dann mal eine Planke aus und eine zweite Planke, und dann wird mal das Segel ausgetauscht und dann werden mal ein paar Seile ausgetauscht und so weiter und so fort. Und am Ende hat er eben ein Schiff ein paar Jahre später, das komplett aus anderen Teilen besteht, als das, was quasi ursprünglich vom Dock gelaufen ist. Aber trotzdem würden ja alle noch sagen, es ist die Argo. Also das heißt, man hat quasi einen Veränderungsprozess, aber der gleichzeitig aber auch eine Konsistenz bzw. ein Gleichbleiben voraussetzt, weil dann hat er eben das gleiche Schiff, das aber stetig anders wird. Und dann ist die Frage, wie kann das sein, dass ein Gegenstand, der immer der gleiche ist, aber plötzlich ein anderer ist?
Ja, das heißt im Endeffekt, also wenn man die ganzen Ersatzteile, wenn man die irgendwo lagert und wieder zusammenbaut, dann habe ich
ein zweites Schiff.
Ja, also, und es war ja auch das Schiff, das ursprünglich als das Schiff bezeichnet wurde. Das heißt, ich habe dann am Ende zwei. Das heißt, es ist sowohl Konzept als auch ein Gegenstand in der objektiven Welt. Es ist beides eigentlich, gell?
Genau, das fand ich auch eine sehr schöne Lösung, als du dann meintest, als ich das mal wieder aufgebracht habe und du dann eben meintest, nein, das ist doch ganz klar, man hat eben das ideelle Schiff des Theseus sozusagen. Übrigens habe ich mich geirrt, die Argo ist das Schiff von Jason und nicht von den Argonauten und nicht von Theseus.
Ich dachte, der heißt
Theseus und nicht Theseus, deswegen.
Haben wir beide schön unsere Inkompetenz in griechischer Mythologie bewiesen. Ja. Ist doch auch schön.
Auch schön.
Nee, genau. Es gibt einfach diese Idee des Schiffs des Theseus, das über das Schiff drübergelegt wird. Und dann gibt es aber einfach den physischen Gegenstand, der sich dann zwar über die Zeit verändert, aber das ändert nichts an der Idee, die halt trotzdem dahinter steht.
Ja, und das Spannende ist, das Schiff, also die Bauteile, die er austauscht, die müssten zwangsweise nicht mal die gleichen sein.
Ja.
Also er könnte auch ein anderes Schiff dann fahren, dann würde auch hier sagen, oh, das Schiff von Theseus ist ganz klar. Und da hat man zwei im Endeffekt, ja. Zwei unterschiedliche Gegenstände in der reellen Welt, sag ich mal, die aber trotzdem das gleiche Konzept beherbergen, was ja eigentlich super spannend ist. Und das passiert halt ständig, ja. Also ich bin jetzt nicht der wahnsinnige Elvis Presley-Fan, aber schon, schon cooler Typ. Also von der Musik her zumindest, nicht von dem, was er getan hat.
Andere Geschichte.
Aber wenn ich jetzt so ein richtig krasser Elvis Presley-Fan wäre und ich würde in irgendeinem Museum natürlich eine Gitarre sehen, die wirklich Elvis Presley gehört hätte, dann wäre das natürlich mega krass, ja. Und für jemand anderen ist es einfach nur eine scheiß Gitarre, die da halt rumsteht. Also ich habe da auch noch ein Konzept dazu, dass ich eine Form von Wald, die ich darüber lege, und die dann einen eigenen ideellen Wert dann hat. Das sagt man dann auch, ja, es hat einen hohen ideellen Wert für mich. Und das passiert aber auch ständig bei Sachen, wo es eigentlich gar nicht auffällt, dass es so ist. Ja, ja, spannend. voll schön. Cool, was man da jetzt alles noch hier
reinhauen.
Ja, Pantheismus, weiß nicht, das hat mal Zeit für für eine andere Folge, würde ich sagen.
Genau,
dann haben wir noch gesagt, wir müssen noch zwei weitere Themengebiete so ein bisschen abgrasen. Und wir wollten noch so ein bisschen drüber diskutieren. Freier Wille gegen Determinismus.
Das große Duell.
Das große Duell, ja.
Wichtiger als das Kanzlerduell.
Also bei weitem, ja. Also, vielleicht sollten wir uns mal so grundlegend darauf einigen, was für uns beides einfach ist. Möchtest du mit freiem Willen mal anfangen? Ich würde dann Determinismus
machen. Ja, freier Wille umfasst eben ganz grob die Möglichkeit, sich als Mensch zu Taten bewusst zu entscheiden oder nicht zu entscheiden, also quasi darüber Verfügung zu haben, was tue ich jetzt in einer bestimmten Situation. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht unter Sachzwängen stehen kann, zum Beispiel als Mensch, weil man bestimmte Dinge nicht tun kann. Also Ahnung, ich kann mir das jetzt nicht kaufen, weil ich kein Geld habe oder so. Das ist dann ein Sachzwang, der quasi von Außenbedingungen, von äußeren Bedingungen eben stammt. Aber es gibt quasi immer für mich die Möglichkeit, innerhalb eines gewissen Rahmens zu entscheiden, was tue ich jetzt in der Situation, keine Ahnung. Boah, sage ich jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf den Podcast, Steffi, ich gehe jetzt
raus und mache
einen Spaziergang.
Du läufst das Wort raus.
Ja, genau so, nee, geht gar nicht mehr, so überhaupt nicht. Also habe ich eben quasi einen Rahmen, in dem ich mich als Mensch entscheiden kann, bestimmte Dinge zu machen. Mhm. So, das ist eigentlich freier Wille.
Ich glaube, das ist auch wirklich das, was auch die Allgemeinheit unter freien Willen versteht, weil wenn man das Thema einliest, da passiert es auch, dass dann so ein bisschen mit diesem Begriff gespielt wird und also das einfach, was ich dann unter freien Willen verstehe und was dann jemand, der referiert über das Thema, über freien Willen versteht, schon gar nicht mehr die Allgemeinheit sozusagen darstellt, aber das fand ich tatsächlich ganz schön gesagt. Ja, und Determinismus ist etwas, darauf basiert auch vor allem auch die Wissenschaft, die Empirie, also die setzt es auch voraus, das heißt, dass jede Wirkung eine Ursache hat, also einen kausalen Zusammenhang, eine kausale Kette, die komplett ist, also das Ursache-Wirkungsprinzip von allen möglichen Dingen. Und das steht ja im gewissermaßen, wenn alles zurückzuführen ist, also eine Wirkung auf eine jeweilige Ursache und ich da einen kausalen Zusammenhang schließen kann, dann ist da eigentlich kein Platz für Zufall oder freien Wille, weil dann heißt ja, es muss einen Grund geben, der dafür verantwortlich ist, dass ich so und so handle. In der Natur fällt es uns eigentlich einfach, den Determinismus, also außerhalb von uns abgesehen in der Außenwelt, gehen wir eigentlich alle davon aus, dass der Determinismus passiert. Ansonsten könnte ich ja überhaupt gar keine Vorhersagen treffen.
Ja, richtig.
Wenn ich jetzt als so ein ganz, einfach nur als Gedankenexperiment das theoretisch denkbar wäre, ist natürlich in der Praxis nicht umzusetzen. Ich werfe jetzt einen Papierflieger und er landet dann 3 Meter hier weiter im Eck. Oh, und ich würde dann alles nochmal zurücksetzen, jedes einzelne Molekül, alles würde ich zurücksetzen. Ich würde mit der genau gleichen Kraft wieder den Papierflieger schmeißen, wirklich auch die ganzen Luftpartikel, alles ist exakt resettet worden. Dann würde ich annehmen, dass er wieder genau an der gleichen Stelle landet. Das kann man sich vorstellen wie ein Billardtisch, wenn ich jetzt wirklich weiß, mit welcher Geschwindigkeit ich die Kugel stoße, wie viel Reibung entsteht, welche Faktoren von Materialbeschaffenheit dann noch mit einfinden, dann kann ich ja auch vorhersagen, wenn ich die Parameter kenne, kann ich einfach vorhersagen, wo welche Kugel landen wird. Und wenn ich das genau exakt wiederhole, dann wird es wieder genauso landen. Für jemanden, der aber ein Billardspiel noch nie gesehen hat, der würde sagen, ist ja alles völlig zufällig, wie das landet. Keine Ahnung. Wenn er diese Sachen nicht weiß. Also das heißt, die Welt scheint zufällig zu sein, wenn ich die Parameter nicht kenne. Aber wenn ich die Parameter kenne, dann kann ich die Dinge vorhersagen. Und das tun wir ja auch ständig in der Naturwissenschaft. Wir forschen, wir haben neue Erkenntnisse, dann können wir noch kleinere Chips bauen, dann können wir ein Smartphone bauen, dann können wir ein Auto bauen, dann können wir eine Rakete bauen. Also umso mehr wir von der Materie verstehen und das dann überprüfen, umso mehr scheint es immer eine Ursache und eine Wirkung zu geben. Groß gedacht heißt es, auch das ganze Leben ist im Prinzip nicht anderes als ein Billardspiel. Alles hat eine Ursache, alles eine Wirkung und Blaise Pascal, der war big, der hat ja gemeint, es ist einfach, ich könnte jetzt sagen, wo deine Hand in 5 Jahren ist. Und ich hätte vor 5 Jahren schon sagen können, dass du jetzt ein Glas Wasser trinkst. Weil ich muss einfach nur unendlich präzise, genau die Ursache für jede Wirkung finden und die zurückgehen, dann kann ich das alles vorhersagen. Und das steht dann, weil wir das einfach so annehmen in der Welt da draußen, steht es im totalen Kontrast halt zu dem, was du gerade gesagt hast. Und das passt, das kann ja dann irgendwie nicht sein. Also wie kann die Welt deterministisch funktionieren? Und für uns ist es auch alle okay. Aber jeder von uns sagt auch, dass man freien Willen hat, ja.
Tja, weil wir gehen ja davon aus, dass unser Gehirn eben nicht auf eine rein mechanistische Art und Weise funktioniert, wie das ja jemand, der den Determinismus vertritt, sagen würde. Also ich als Vertreter des freien Willens würde ja sagen, nee, das Gehirn ist kein reiner Rechencomputer. Das heißt, wenn ich einen Input A mache, kommt nicht immer Input B raus, sondern es gibt einen Prozess dazwischen, der quasi nicht nur auf mechanische Komponenten zurückgreift, sondern eben auch eine Entscheidung des Bewusstseins eigentlich erfordert. Und dieses Bewusstsein ist quasi das, was dazu führt, dass der Mensch sich nicht komplett vorhersehbar eben verhält.
Da spielt aber rein, also ich versuche jetzt auch ein bisschen so die Gegenposition auch bewusst einzunehmen. Du hast gerade eben gesagt, also zu manchen Sachen werde ich gezwungen. Da habe ich dann nicht wirklich einen freien Willen. Aber könnte ich mich dann nicht anders entscheiden? Also dann habe ich ja, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt der Determinismus-Befürworter, also es ist ein äußerer Grund, der führt dazu, dass du eine gewisse Handlung durchführst. Du könntest dich ja theoretisch entscheiden, also ganz einfaches Beispiel, jemand bedroht dich, sagt, wenn du XY nicht tust, dann hau ich dir aufs Maul.
Ja.
Dann werde ich bedroht und dann werde ich als normal denkender Mensch sagen, okay, dann, also je nachdem, ich gebe dem jetzt die 10 Euro, die er klauen möchte und ich möchte nicht auf die Fresse haben. Es sei denn, mein Bedürfnis ist größer, mich jetzt da zu stellen und, keine Ahnung, den auch dann anzugreifen. Aber habe ich dann überhaupt eine freie Entscheidungsmacht? Kann ich überhaupt entscheiden, was ich will? Sondern ist das nicht eigentlich schon vorgegeben? Und ich tue dann einfach nur, was ich will. Aber ich habe doch keine Möglichkeit zu entscheiden, was ich denn überhaupt möchte.
Also du meinst, es geht eigentlich nicht darum, dass quasi wir handeln, ohne zu entscheiden, sondern dass in dem Sinne unser Wille schon vorbestimmt ist und dadurch, dass wir immer nach unserem Willen handeln, quasi auch unsere Entscheidungen immer vorbestimmt
genau, sind. So wie Schopenhauer das gesagt hat, du kannst tun, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst. Und als ich jetzt auch wieder ein bisschen gelesen und recherchiert habe für heute, fand ich das schon ein sehr starkes Argument, weil ich kann jetzt nicht einfach dich nicht mehr total gern haben und schätzen als Freund. Ich kann nicht wollen, dass ich es will.
Das stimmt, das ist richtig. Was du aber tun kannst, du kannst ja trotzdem gegen diesen Willen handeln. Also ich kann zum Beispiel sagen, um das nochmal zu dieser Überfallsituation zurückzubekommen, weil das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel ist. Ich kann sagen, okay, mein Wille sagt mir, ich möchte jetzt eigentlich wegrennen zum Beispiel. Und weil ich einfach so als Mensch gestrickt bin. Aber ich kann ja trotzdem sagen, nee, ich finde aber diese Entscheidung in dem Moment falsch, weil ich, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel noch eine befreundete Person dabei, die aber fußlahm ist und deswegen nicht wegrennen könnte und deswegen die Konsequenzen zu spüren bekommen würde. Deswegen, auch wenn mein Wille sagt, so renn jetzt weg, sage ich nee, ich finde das zum Beispiel jetzt in dem Falle dann moralisch falsch, sondern ich muss bleiben, um dieser Person, der ich befreundet bin, zu helfen. Und dann entscheide ich mich quasi gegen meinen Willen zugunsten eines anderen Wertes, den ich vertrete.
Ja, verstehe ich absolut. Ich würde dann sagen, der Wille, seinen Freund nicht im Stich zu lassen, ist einfach größer als der Impuls wegzulaufen. Das heißt, du entscheidest nicht gegen deinen Willen, sondern du wiegst einfach die zwei Willen in dir auf.
Also du meinst einfach zwei verschiedene Willen sozusagen. Aber dann hast du wieder eine Entscheidung getroffen. Oder sagst du quasi, oder die Entscheidung existiert nicht, sondern der andere Wille war von vornherein schon größer.
Genau, die Entscheidung ist eine Illusion. Die Entscheidung ist eine Illusion. Die Entscheidung hast du schon getroffen. Du hast nur gesagt, ja gut, mein grundlegendes Bedürfnis ist wegzulaufen, aber deine eigentliche Ursache, die hast du schon längst vorher gefällt, ist deinen Freund zu beschützen. Und das ist, und dann würdest du nicht sagen, aber wenn mein Wille größer wäre, dann würde ich weglaufen.
Okay, ja, sehe ich, finde ich insofern schwierig. Also ich habe letztendlich die größten Argumente, die ich habe gegen den Determinismus, sind da weniger in der tatsächlichen Pragmatik verortet, sondern eher in dem Konzeptuellen verortet, dass ich zum einen sage, es ist faktisch nicht nachprüfbar, ob wir frei handeln oder nicht, weil dadurch, dass unsere Welt sozusagen monokausal funktioniert, also wir haben keine abzweigenden sozusagen Existenz oder Realitätspfade, sondern eine Sache passiert und dann geschehen eben die Konsequenzen und wir können nicht wissen, was passiert, wir können überlegen, was passiert sein könnte bei der anderen Konsequenz, aber wir können es nie erleben, weil eben quasi das so eingetreten ist aufgrund unseres Zeitverlaufs. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, das herauszufinden. Und das andere ist, dass ich halt für mich sage, es hat letztendlich für mich als Subjekt hat es keinen praktischen Nutzen, nicht nach einem freien Willen zu leben. Weil der Punkt ist für mich so ein bisschen, was ist die Konsequenz für mich, wenn ich sage, okay, ich gehe davon aus, ich habe keinen freien Willen, alles ist kausal, wir können quasi alles auf eine bestimmte Kette zurückführen, dann wäre ja für mich die Konsequenz, dass mein Verhalten sich in irgendeiner sinnhaften Art und Weise verändern müsste, denke ich. Und ich wüsste einfach nicht, auf welche Art und Weise sich mein Verhalten dahingehend ändern würde, weil ich muss mich ja trotzdem weiterhin so verhalten, als ob es einen freien Willen gäbe, auch weil unser gesamtes Leben, unsere gesamte Gesellschaft, unsere Beziehung zu anderen Menschen sind ja danach aufgebaut, dass wir freie Entscheidungen treffen. Ich meine, wenn, keine Ahnung, einer von uns beiden verhält sich jetzt arschig zum anderen, dann würde der andere ja nicht sagen, oh, ach, das hast du ja nur getan.
Der kann ja nichts dafür.
Da kann ich ja auch nicht böse sein. Das ist ja eine komplett unintuitive Verhaltensweise. Ja. Man würde sagen, nee, fand ich jetzt ungeil, dass du das gemacht hast, bin ich schon so ein bisschen sauer auf dich.
Ja, also ich bin ja auch völlig bei dir. In Form von einer intuitiven Wahrheit ist es für mich undenkbar. Ich finde es nur spannend zu sehen, weil ich würde schon immer zustimmen, dass natürlich, wie ich mich verhalte in einer gewissen Situation, das schon stark davon abhängt, was ich bereits erlebt habe und was ich daraus geschlossen habe. Und da würde jemand sagen, ja, der deterministisch denkt, ja, dort wurden die andere Ursachen für dein weiteres Handeln gelegt. Und weil die so passiert sind, kannst du nur jetzt mehr achtsam handeln. Und das Argument sehe ich schon. Und es ist auch wirklich nicht schlecht, weil es ist schon so, dass man ja auch im allgemeinen Sprachgebrauch sagt, ja, wenn irgendeine Veränderung stattfinden soll, das muss aus ihm selbst herauskommen. Ich kann das nicht dazu führen, er muss es selber wollen. Und ich sage halt, ja, irgendwann ist der Punkt, da reicht es einem einfach. Da sagt man, jetzt muss sich was ändern.
Ja.
Und der Determinist sagt halt, ja, das war der Punkt, an dem er auch nicht hätte anders mehr handeln können, sondern er wurde gezwungenermaßen, muss er jetzt aufgrund dieses Inputs sich verändern, genau an diesem Moment. Wirkt aber super unintuitiv. Und ich habe auch, man hat ja auch das Gefühl, dass egal im echten Leben oder auch also vor allem im echten Leben, aber ich denke jetzt bei Sport, aber auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen, man kann ja schon so beißen und jetzt gebe ich nicht auf und ich habe echt keinen Bock mehr, mein Puls ist 180 und ich kann ja trotzdem da mich noch durchkämpfen und das war ja nicht geil, aber man ist dann stolz auf sich. Vor allem bei zwischenmenschlichen Beziehungen, ich finde, es wirkt so, als würde ich versuchen, mit der Wissenschaft halt diese zwischenmenschliche Ebene zu beschreiben und es funktioniert einfach nicht.
Ja.
Und deswegen macht das für mich auch gar keinen Sinn, weil ich kann gar keine Empirie darüber machen und die Empirie einfach so stumpf darauf anzuwenden, so macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und aber ich sehe trotzdem die Stärke der Argumente, weil es ist schon sehr oft so, dass jemand sagt, hey, kannst du, keine Ahnung, das mal fragen? Dann frage ich das, aber hab ich es dann frei entschieden? Ich habe es eigentlich gemacht, weil ich einen Input von draußen hatte. Hey, könntest du für mich das holen? Ja, mache ich. Und ich entscheide bewusst, ich tue das, aber ohne diesen Input hätte ich es auch nie gemacht.
Ja, da frage ich mich letztendlich, ob die Argumentation der Deterministen nicht eigentlich aus einer quasi empirischen Erklärungsgrundlage heraus entsteht, aber innerhalb dieser empirischen Erklärungsgrundlage auch nichts anderes als Determinismus möglich ist, weil die Empirie, wie du schon vorhin so schön ausgeführt hast, ist ja stringent deterministisch, sonst hätten wir keine Empirie von vornherein. Das heißt, eigentlich jedes Argument, das quasi antideterministisch ist, muss auch irgendwo antiempiristisch sein.
Tatsächlich, ja. Ja. Ja, ja, da kommen ja auch, da wird ja auch, also wenn ich da manchmal so drüber rede, da wird auch auf einmal entstehen überall neben mir so Quantenphysiker, die dann sagen, aber in der Quantenphysik, da gibt's aber Wahrscheinlichkeiten. Auf einmal ist jeder Quantenphysik-Experte. So, oh, hold on. So, ja, das ist, also, aber per Definition wahrscheinlich, wenn etwas zufällig passiert, also angenommen, ich würde jetzt annehmen, es gibt Zufälle, dann hätte ich ja auch keine Kontrolle drüber.
Ja, das stimmt.
Also dann wird es auch keinen Unterschied machen für meinen Freund, wenn ich trotzdem keine Kontrolle, dann ist es per Definition zufällig, dann weiß ich ja nicht, was passiert. Und dann ist halt die Frage, ist Zufall nur eine Projektion der Ignoranz, weil ich die Parameter nicht kenne, deswegen erscheint es mir zufällig? Oder gibt es einfach Zufälligkeit einfach wirklich? Und es gibt Dinge, weil es einfach nicht nur die materielle Welt gibt, sondern auch eine ideelle Welt, die in irgendeiner Form auch miteinander in Verbindung steht, die das zwangsweise notwendig macht, dass es auch eine Form von Wahrscheinlichkeiten gibt, die nicht auf einen kausalen Grund irgendwie zurückzuführen sind. Aber das ist natürlich spannend.
Ja, und auch ja, letztendlich nicht, also für uns ja auch nicht beantwortbar. Und ich würde sagen, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, wenn man davon ausgeht, dass es Zufall gibt, kann man ja sagen, es gibt einfach allgemein Zufälle, weil eben, wie du sagst, es gibt einfach Dinge, die nicht determiniert sind, es gibt einen gewissen ideellen Faktor, oder es gibt eben Zufälle, weil es einen freien Willen gibt und dadurch Menschen sich unvorhersehbar verhalten, verursachen Menschen Zufälle sozusagen, aber ja. Es gibt halt außerhalb dessen keine Form von Zufall. So alles andere ist deterministisch, empirisch, aber sozusagen das menschliche Verhalten ist der X-Faktor, der quasi
der
Zufall hineinbringt. Und das könnte natürlich auch sein, dass einfach jede Form von Zufall, die wir kennen, eigentlich Menschen verursacht worden.
Boah, interessant. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht. Finde ich richtig cool. Also, ja, tatsächlich. Macht intuitiv auch sehr viel Sinn. genau. In der Empirie versuche ich ja auch den Mensch so gut wie es geht rauszufaktorisieren, weil dann kommen irgendwelche zufälligen Ergebnisse raus.
Richtig, genau, das ist der Punkt.
Und ja, interessant, cool. Da müssen wir nochmal drüber reden. Das ist spannend. genau, wir haben gesagt, freier Wille, Determinismus können wir so stehen lassen.
Ja.
Aber, und da waren wir auch richtig stolz drauf, als wir gesagt haben, da können wir ja gleich die Ethik ranhängen. also, wenn man, also aufgrund unseres gesunden Skeptizismus auch davon aus, dass man es eh nicht im Endeffekt beweisen kann und es viel mehr Sinn macht, nach seiner Intuition dann in der intuitiven Wahrheit zu handeln und wir den freien Willen annehmen, stellen sich ja auch viele ethische Fragen in der Welt, wenn wir so als Subjekte so rumspazieren und viele menschliche Interaktionen haben. Und da haben wir auch gesagt, wir wollen vielleicht ein bisschen auf Ethik allgemein eingehen und vielleicht so grundlegende Ethik-Sachen zu besprechen. Ich weiß nicht, möchtest du einfach anfangen, ein bisschen so eine Einführung in Ethik zu geben?
Ja.
Und genau, dann können wir mal gucken, wo wir landen einfach.
Ja. Gerne, nee, finde ich gut. Genau, vielleicht ganz kurz nochmal wieder einen kleinen Exkurs zu den verschiedenen Wortdefinitionen. Also wenn man in Philosophie von der Ethik spricht, dann meint man eben ganz allgemein die Lehre davon, was das richtige Leben ist. Also wie leben wir als Menschen vor allem? Also es geht dann eben um menschliches Verhalten. Wie leben wir richtig? Wie können wir uns richtig verhalten in einem gesellschaftlichen Kontext? Und was für Werte liegen eben dahinter, hinter diesem richtigen Verhalten? Und da gibt es eben eine Vielzahl von verschiedenen Ansatzpunkten, wie eine Philosophie eben eines richtigen Verhaltens auch gestaltet werden kann. Und ob man jetzt bei den Werten ansetzt, ob man sagt, man braucht die richtige Tugend, den richtigen Charakter oder man muss die richtigen Handlungsgrundsätze haben oder man muss drauf schauen, dass das Ergebnis das Richtige ist. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Punkte, wie man das machen kann. Und ja, die widersprechen sich auch zum Teil. Und ich denke, da muss auch jeder Mensch irgendwo seine eigene dann Antwort auch finden.
Ja, das ist echt ja ein komplexes Thema. Also das ist halt dann ja eigentlich normativ, also wie man leben soll.
Genau.
Und darauf baue ich dann halt Prämissen auf, wie du gerade schön gesagt hast, und komme dann zu einer Konklusion, also zu einer Entscheidung. Und da kann ich ja völlig unterschiedlichste Prämissen wählen, die aber dann halt, wenn ich die Konsequenz durchdenke, unterschiedliche Folgen haben dann im echten Leben. Und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, gerade wenn man jetzt die Welt anschaut und dann die Moral, also die gesellschaftliche Moral der einzelnen Länder betrachtet, kann die ja mega krass unterschiedlich sein. Also, und da ist ja meistens Moral, also im allgemeinen Kontext, worauf man sich im Konsens, in der Konsenswahrheit einigt, was okay ist, nicht okay. Und das kann ja super stark variieren, wenn ich jetzt auf einen anderen Kontinent gehe. Die Menschen, die eine ganz andere Form von Moral empfinden, besitzen. Und da stellt sich halt die Frage, und darüber wird dann auch diskutiert, ist Moral einfach relativ? Also ist die abhängig auf das, was sich eine Gesellschaft oder im Konsens einigt? Hat es dann überhaupt einen absoluten Wahrheitsgehalt? Also kann etwas richtig im Sinne von gut oder böse überhaupt sein? Und inwiefern kann ich überhaupt jemanden anderen darauf hinweisen, wenn ich jetzt, ich bin auf einer einsamen Insel gestrandet, wir treffen uns zu zweit und was könnte ich dir denn sagen, also moralisch, dass ich nicht versuche, deine ganzen Sachen zu klauen oder sowas, ja? Und da haben wir ja auch schon über den moralischen Relativismus gesprochen. Und ja, da finde ich es halt ganz spannend, wenn ich davon ausgehe, dass ich meine Moral, also dass ich mich auf eine Moral einige, dann muss ich ja auch akzeptieren, dass andere sich auf eine andere Moral einigen. Also was ja im Alltag häufig passiert, dass ich dann moralische Aussagen treffe, macht es ja dann schwierig, jemanden anderen moralisch in irgendeiner Form zurechtzuweisen, weil ich ja eingestehen muss, dass ich meine Moral mir selber ausgedacht habe, die haben sich ihre Moral ausgedacht. Okay, haben wir jetzt ein Problem. Was würdest du zu diesem Thema moralischer Relativismus denn sagen?
Ja, also zunächst einmal würde ich sagen, dass das ja eigentlich ein Grundproblem, also es ist ja ein Grundproblem von Ethik und Moral ist zum einen, dass quasi Ethik in einem systemischen Sinn darauf basiert, dass wir uns alle darauf einigen müssen, dass wir so handeln. Also es kann ja auch ein Mensch sagen, nö, habe ich Moral ist für mich keine Dimension, so ist whatever, ich handle.
Habe ich keinen Bock.
Ich handle, wie ich Lust habe, mir ist alles ran so scheißegal. Dann gibt es da eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie diesen Menschen sozusagen wieder einzufangen in der Form, sondern die Grundvoraussetzung für jede Form von Ethik ist, dass alle Menschen sich darauf einigen, hey, wir haben auch Bock irgendwie halt Ethik als einen Handlungsspielraum für uns oder als Handlungsrahmen für uns auch wirklich zu benutzen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und ich denke, das ist so ein bisschen die zweite Grundproblematik von Ethik, die auch zum Beispiel Ethik von Rechtsprechung trennt, ist, dass auch Ethik eigentlich in keiner Form sanktioniert werden kann, wenn man der nicht folgt. Also man kann jemanden für Ethik ist es keine Voraussetzung zu sagen, du bestrafst jemanden, wenn er irgendwie sich unethisch verhält. Das kann dann vielleicht gesellschaftlich geächtet werden in irgendeiner Form. Oder du kannst der Person sagen, so, hey, fand ich jetzt ungeil, dass du das gemacht hast. Aber im Gegensatz zum Recht, wo es ja darum geht, okay, du klaust, du wirst bestraft dafür, dass du geklaut hast, ist das eigentlich für die Ethik überhaupt nicht wichtig. Sondern wir müssen von vornherein sagen, okay, wir müssen, wenn wir ethisch wirklich denken wollen, daran glauben, dass Menschen sich auch ethisch verhalten wollen. Ansonsten hat jede Form von Ethik überhaupt keinen Zweck. Und daher sage ich, ja, man kann Amoralismus oder moralischen Relativismus natürlich schon insofern betrachten, dass man sagt, okay, es gibt anscheinend verschiedene Systeme von Moral, aber egal wie wir denken, wir müssen davon ausgehen, dass die Menschen sich irgendwie moralisch verhalten, nur eben ihre moralischen Systeme auf eine unterschiedliche Basis stellen. Oder was sagst du da?
Ja, ganz spannend. Also da kann man es sich ja wieder, wie vorher auch in der Ontologie, super leicht machen, indem man es einfach wieder in Jesus wieder hernimmt und sagt, okay, es gibt einfach eine objektive Moralität da draußen. Es sind einfach allgemeine Gesetzmäßigkeiten. Und wenn man sich an denen hält, dann handelt man moralisch korrekt. Und wenn man sich nicht an denen hält, dann handelt man amoral. Du hattest ja auch gerade gesagt, ja, zum Beispiel nicht klauen oder sowas. Wenn das jetzt angenommen, es wäre so, dass wir eine objektive Moralität haben,
und es ist ein Gebot wie Theologie, dann wäre Klauen nie richtig und wäre immer zu verurteilen. Da würde ich natürlich sagen, ja, das ist natürlich einfach gesagt, weil das hilft vor allem Menschen, die sehr privilegiert sind. Da würde ich natürlich auch nicht wollen, dass mir jemand was wegnimmt. Aber wenn ich jetzt schon in einem armen Land geboren werde, wo ich tyrannisch ausgebeutet werde von elitären Strukturen, und ich mir das dann gewaltvoll zurücknehme, wäre das für mich als Chef natürlich vollkommen legitim, ethisch auch. Aber laut einer objektiven Moral wäre das natürlich trotzdem total verwerflich, dass er irgendwas klaut von jemand anderen. Das heißt, ich finde, man bei so allgemeinen Regeln, also ich für mich persönlich, so allgemeine Regeln sind eigentlich fast nicht zu finden.
Nee.
Also überhaupt, also gerade weil wir da auch überdenken, kategorischen Imperativ von Kant gesprochen haben. Mhm. Also, dass ich dann praktisch so handle, also was mir nicht, also jetzt vereinfacht runtergebrochen, ich möchte nicht, dass mich jemand beklaut, deswegen beklaue ich auch jemand anderen nicht, funktioniert nur bedingt. Also ja.
Ja. Ja, ich denke, gut, dass du das ansprichst. Es ist auch ein Gedanke, den ich jetzt in den letzten Tagen sehr viel eben um meinen Kopf herumgewälzt habe. Zum einen, genau, dass Ethik eben dieses Spannungsverhältnis hat zwischen also wollen und sollen sozusagen. So, Ethik ist erst dann nötig, wenn quasi das, was wir wollen, nicht mit dem übereinstimmt, was wir auch tun sollen sozusagen. Mhm. Und erst wenn diese Spannung da ist, musst du sagen, okay, wir brauchen irgendeine Form von ethischem System, um diese Spannungen irgendwie zu klären sozusagen, beziehungsweise in irgendeine Form zu bringen und eben das ethisches Denken, witzigerweise, auch wenn wir immer versuchen, möglichst universell zu sein, trotzdem eben zeitgebunden auch ist. Also dass auch Kants Argumentation mit seinem kategorischen Imperativ, dass man nur so handeln soll, dass es einer allgemeinen Richtlinie entspricht, auch eben einem Denken entspringt, das eben aus seiner Zeit kommt. Und eben, ich meine, ich weiß zwar jetzt grob, in welcher Zeit Kant gelebt hat in Preußen und so weiter und so fort, aber ich kann natürlich jetzt nicht genau seine Lebenssituation nachempfinden, aber ich bin mir recht sicher, dass auch das dazu beigetragen hat, dass er eben zu diesen Schlüssen gekommen ist und sagt, nein, nur so kann richtiges ethisches Denken funktionieren. Und das ist mir da klar geworden, als ich letztens mich nochmal auch wieder in Vorbereitung auf unsere Diskussion natürlich, weil wir ja immer über Ethik schwadronieren die ganze Zeit, habe ich mir nochmal genau von Jürgen Habermas seine Diskursethik so ein bisschen angeschaut, jetzt nicht so in der Tiefe, aber so ein bisschen den Ansatz davon. Und dass er zum Beispiel Habermas, als er in den 80ern oder in den 70ern das gegründet hat oder begründet hat, dass er eben gesagt hat, okay, eigentlich kann Ethik nur funktionieren, wenn wir alle in einen gleichberechtigten Diskurs gehen und quasi jede Person diesen Regeln übereinstimmen, dass man eben sich selbst nicht widerspricht, also immer konsistent in seinen Aussagen ist und eben auch nicht lügt und so weiter und so fort. Und er sagt, wenn wir das tun, wenn quasi alle diese Regeln einhalten, dann kommen wir zu einer Konsensethik, die quasi allen entspricht. Und
ach, ja, krass.
Das fand ich irgendwie so witzig, weil ich dachte, ja, aber also das hätte er heute, also ich meine, er lebt heute noch, aber es macht natürlich heute jetzt andere Dinge, aber das würde er heute in der Form überhaupt nicht mehr schreiben. Nein, weil einer Welt der gespalteten politischen Landschaften, in der links und rechts gelogen wird und gefühlt in der Politik niemand mehr irgendwie die Wahrheit spricht, ist es überhaupt nicht denkbar, dass das wirklich Grundlage von Ethik sein soll.
Ja.
Das fand ich so spannend, weil das heißt eigentlich, dass auch, so sehr wir das auch wünschen, dass es eine universelle Ethik gibt, die für immer und ewig gilt, das wahrscheinlich überhaupt nicht machbar ist.
Ja, spannend. Also ja, das würde ich ja auf gar keinen Fall heute mehr so sagen. Es ist auch, wenn man das einmal ein bisschen weiterdenkt, macht auch überhaupt gar keinen Sinn. So viele Implikationen.
Ich habe es auch vielleicht inadäquat zusammengefasst, aber ja, ich dachte mir, ich habe es auch gelesen, dafür nee.
Ja, komm, hör auf. Ja, aber das macht es ganz spannend. Als wir über Ethik gesprochen haben, habe ich mir auch nochmal ziemlich viel Gedanken drüber gemacht. Und mich hat ja dieses Gedankenexperiment so ganz stark damals beeinflusst, als ich das ich habe das mal gehört und dann habe ich das immer in Ich-Form sozusagen dargelegt, weil ich ja so eine Obsession letztes Jahr mit Timberlands hatte. Das war das Allercoolste und die besten Schuhe und dürfen nicht dreckig werden. Und wenn ich jetzt da mit meinen, also der Steff von 2024 mit seinen neuen Timberlands, die er über alle Maßen ungerechtfertigt liebt und verteidigt, spazieren geht und ich laufe da an einem See vorbei und ich sehe ein Kind, das ist da gerade am Ertrinken, also rein hypothetisch natürlich. Mhm. Und dann würde ich natürlich so in meinem jetzt vollkommen echt und transparent denken, ja klar, dann springe ich rein, hole das Kind raus und gut ist, ja. Aber wenn ich dann so in diesem Gedankenexperiment drüber nachdenke, meine Timberlands haben 200 Tacken gekostet. Ich kann die jetzt nicht ausziehen, weil ich habe die super kompliziert in einem coolen Look gebunden. Ne? Ich kriege die einfach nicht aus. Ich muss mit denen da rein, die gehen dann kaputt. Da muss ich ja 200 € wegwerfen. Die habe ich, also die hätte ich einfach. Ich würde jetzt kein Existenzminimum leiden. Und dann würde im Kollektiv natürlich jeder sagen, Digga, spring da rein, scheiß auf die Schuhe. Also die Unmittelbarkeit der Situation, dieses Kind ertrinkt gerade. Und da wären, also jeden würde ich das fragen, würde jeder sagen, ja, ist ja out of discussion. Also spring mal rein und hol das Kind raus, wenn man schwimmen kann.
Ja, klar. Na, gut, klar, das vorausgesetzt.
Aber wenn jetzt bei mir jemand klingelt hier an der Tür und sagt hier, ja, wir sammeln hier Spenden für Malaria, hier 200 €. Und er garantiert mir, und ich weiß auch, dass es stimmt, dass das ein Leben retten wird. Dann sage ich, nee, ich habe jetzt keine 200 € für Malaria. Also, sorry. Netze habe ich jetzt nicht, ja. Und ich hätte es schon. Also ich würde jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber trotzdem natürlich finanziell viel Geld. Aber ich hätte es schon, ich könnte meinen Alltag trotzdem weiterleben. Da wird jetzt auch niemand intuitiv direkt sagen, Alter, bin ich absolut verpflichtet, das zu tun. Ja. Und da habe ich mir gekommen, okay, so ethisches Verhalten, also ich bin dann gekommen, ja, das stimmt. Also intuitiv passt die Reaktion von den meisten, würde ich sagen, ein. Und was ich dann gehört habe, als ich das oder als ich auch darüber diskutiert habe und auch mir selber dachte, war, man kann ja dann auch sagen, ja gut, vielleicht spendet dir jemand anderes. Ich bin ja nicht allein auf der Welt. Ich kann ja nicht alle Netze da aufspannen. Aber die gleiche Argumentation klingt total plausibel in dem Kontext von jemand klingelt an der Tür und das ist irgendwo im Nirgendwo. Aber die klingt überhaupt nicht plausibel, wenn ich sage, ja, ich bin aber nicht reingesprungen bei dem Kind, weil da waren auch noch andere Menschen da an dem See. Die können ja auch reinspringen.
Ja, ich glaube, das hat was viel, ich denke, das hat viel was mit dieser Problematik von Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit zu tun, dass wir einfach Probleme, auch ethische Probleme, die quasi unmittelbar vor uns sind, als viel greifbarer empfinden als Sachen, die mittelbar irgendwo auf der Welt auch stattfinden, von denen wir auch wissen, dass sie real sind, aber die wir jetzt nicht mit unseren Sinnen in direkte Erfahrung bringen können. So, ja, gut, ich weiß, keine Ahnung, in XYZ herrscht eine Pandemie und da sterben tausende Menschen ohne Medikamente, aber, und ich weiß es so als Faktenwissen, aber ich habe nicht die Erfahrung, dass das so ist. Ich kenne da niemanden, ich habe da keine emotionale Bindung daran, das heißt, es ist für mich in irgendeiner Form viel ferner, als wenn ich jetzt weiß, oh, krass, da, keine Ahnung, um die Ecke braucht jemand dringend meine Hilfe und ich laufe da selbst hin und helfe dieser Person, da ist diese Unmittelbarkeit vorhanden und ich glaube, das ist die große Krux an ethischem Handeln, dass wir einfach, und es ist jetzt, geht dann eher ein bisschen in die Psychologie hinein, als auch in die Ethik, dass wir einfach solche Dinge als viel direkter und viel wichtiger auch beurteilen, intuitiv, als Dinge, die von uns weit weg stattfinden, obwohl sie eigentlich den gleichen Stellenwert haben sollten.
Ja, genau. Also ich habe mir dann gedacht, okay, das ist dann eigentlich gar nicht im Raum von Kognitivität, sondern das ist eigentlich nicht kognitiv Emotionen. Für mich ist dann so, okay, das Gefühl ist halt anders.
Voll.
Und dann hat sich mir halt die Frage gestellt, sind ethische Sachverhalte, basieren die eigentlich nur auf Gefühlen? Weil für mich ist das Beispiel, ich kann alles nachempfinden und ich könnte ja niemals, das Gefühl ist, wäre ja dann so stark da, das Kind zu retten, während wenn die an der Tür klingeln, ist, würde ich sagen, verpisst euch.
Whatever.
Und diese Riesendiskrepanz für das, dass es aber eigentlich faktisch kognitiv durchgedacht das absolut gleiche ist.
Ja.
Hat mich dann halt irgendwie darauf gebracht, okay, vielleicht ist Ethik gar nicht so kognitiv, wie ich das vielleicht dachte, sondern vielleicht hat es viel mit einfach dem direkten Gefühl zu tun und dass ethische Aussagen auch oftmals, ist wie so, mach das nicht. Also schlag den nicht, also wie so ein Appell und so ein Aufruf, so mach das nicht und transportiert auch vielleicht meine eigene Emotion dabei, aber nicht zwingend auch, sondern auch so eine Aussage wie halt stopp, buh, das geht gar nicht, was machst du hier und so. Und das halt auch dass da vielleicht auch gar nicht so ein Wort dafür gibt, die dieses Gefühl von diesem richtigen und falsch wirklich so darstellt. Und als wir mal gesprochen haben, habe ich gesagt, das ist wie, wenn man so keinen Begriff oder kein Wort für Angst hätte. Mhm. Und ich müsste das dann so beschreiben, dann würde ich sagen, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, rastlos, aber auch fühlt sich irgendwie doch engend an. Also ich müsste das versuchen, das irgendwie zu beschreiben. Und für mich ist es so bei so ethischen Sachen, das ist schon auch so ein ganz spezifisches Gefühl, wo ich dann gedacht habe, okay, ich versuche das immer kognitiv, normativ zu beschreiben, aber oftmals basiert es ja auf einem Gefühl. Und deswegen, wie du weißt schon, da werden wir auch noch drüber reden, dass ich ja eh daran glaube, dass man mit so einer Protomoral geboren wird. Also, dass die natürlich sozusagen vorhanden ist, das glaube ich. Und wenn man halt, das will das fast nicht aufmachen, aber in Verbindung mit sich ist, bei sich ist, dann hat man auch Zugang dazu und man muss sich von sich selber entfernen und ich muss einen anderen Menschen objektifizieren, damit ich dem Böse auch in Anführungszeichen antun kann. Ich kann nicht völlig bei mir sein, in der Empathie, in der Verbindung und den schlagen.
Ja. Ja, also gut, da reden wir, haben wir ja beide wirklich schon sehr viel drüber geredet, aber ich stimme dir ja auch letztendlich zu. Ich glaube, nur der Weg, den ich für mich in meinem ethischen Denken und Handeln da gehe, ist einfach ein bisschen anderer, dass ich halt eben nicht sage, quasi, ich muss in mir selbst sein, um den anderen quasi empathisch so sehen zu können, sondern ich sage, man muss eigentlich direkt bei der Empathie ansetzen. Man muss sozusagen die einzige sinnvolle Art, ein ethisches Leben zu führen, ist eben immer zu versuchen, auch sich in seiner Umgebung, was wir dann wiederum dieses natürlich sich sehr direkte voraussetzt, aber auch natürlich in andere Sachverhalte auf eine empathische Art und Weise hineinzuversetzen und zu sagen, okay, ich muss respektieren, dass ich habe Bedürfnisse, die aus mir heraus entspringen und die eben gegeben sind, schlicht und ergreifend, also die würde ich als vorausgesetzt betrachten, aber ich muss eben auch akzeptieren, dass es bei allen anderen Lebewesen auf dieser Welt genauso ist und ich muss eben versuchen, auf empathische Art und Weise meine Bedürfnisse mit deren Bedürfnissen in Einklang zu bringen und eben dort, wo es zwangsweise Spannungsverhältnisse gibt, versuchen, einen sinnvollen Lösungsweg zu finden und zu sagen, okay, es wird Bedürfnisse von mir geben, die mit den anderen nicht übereinstimmen und andersherum, aber dann sind wir eben auch in der ethischen Verpflichtung dazu, irgendwie einen Weg zu finden, unsere Bedürfnisse in dem Maß, wie das eben möglich ist, ohne anderen Schaden zuzufügen, eben ausleben zu können. Und ich denke, dass dein Bei-sich-Sein sozusagen da letztendlich zu demselben Ergebnis führt tatsächlich.
Ja,
genau, also da bin ich absolut überzeugt davon. Ich glaube nur, dass es unglaublich schwierig ist, für einen Menschen oder bei Menschen allgemein zu sagen, ob sie jetzt wirklich diesen Zustand erreicht haben oder nicht. Mhm. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob jeder Mensch wirklich das quasi die Fähigkeit hat, das wirklich zu spüren. Oder vielleicht auch manche Menschen denken, sie wären bei sich, obwohl sie es nicht sind. Und ich denke, in der idealen Welt hätten wir alle die Option, quasi das zu schaffen und alle sozusagen in diesen Zustand zu gelangen. Aber ich denke, da wir nicht in einer idealen Welt leben, müssen wir einen anderen Weg finden, quasi zu einem ähnlichen Ziel zu kommen.
Ja. Und du sagst schon auch, dass das auch mit normativen Prämissen funktioniert, die mit dem Austausch mit in Bezug auf Empathie auch funktionieren kann.
Genau, letztendlich schon. Aber
da muss ich mich auf eine Konsens eigentlich auch wieder einigen, gewissermaßen, oder?
Ja, nicht unbedingt. Es geht ja eigentlich eher darum, so allgemein in den Austausch miteinander zu treten und eben zu versuchen zu verstehen, was die Bedürfnisse der Umwelt eben, also beziehungsweise der anderen Menschen da sind. Ich denke, das ist ein großes Problem der Ethik, dass Ethik einfach sehr anthropozentristisch ist die Bedürfnisse der Natur, die natürlich auch unausgesprochen bleiben, weil natürlich die meisten Lebewesen sich nicht so ausdrücken können, aber trotzdem existieren und eben wir auch Menschen natürlich auch Verpflichtungen haben, diesen Bedürfnissen irgendwie entgegenzukommen. Aber ich denke, es geht allgemein einfach darum, in diesen Austausch zu treten, ohne das jetzt in höhere Gesetze sozusagen gießen zu können, weil ich denke, da sind wir uns ja schon irgendwo einig, dass es einfach unglaublich schwierig ist.
Super,
statischer sozusagen Verhaltenssätze.
Also statisch sehe ich bei Ethik echt gar keine, also fast gar keine Chance eigentlich, weil selbst mein Bild, dass der Mensch mit einer Protomoral geboren wird, der ist ja auch des Wandels bedingt. Also der wird sich auch in dem Wandel vollziehen, das ist keine Absolutheit. Jeder Mensch war immer so und wird immer so sein und wird das gleiche Gefühl zu ethischen Handlungen haben. Genau, deswegen ist das ein super komplexes Thema und wir haben ja auch gesagt, wir werden über Ethik auch noch weitersprechen und das noch weiter ausführen. Gibt es bei Ethik noch was, was du unbedingt loswerden möchtest, Gri?
Boah, ich glaube, wir haben jetzt unsere Punkte eigentlich soweit gut dargelegt. Und ich glaube, wenn wir jetzt jeden Philosophen auspacken, sind wir morgen noch
hier. Das stimmt, ja.
Sondern ich finde, wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Einblick gegeben, so auch in unsere ethischen Denkweisen, unsere Systeme. Und ich denke, was dann die eigenen einzelnen Philosophen so sagen, das wird sich dann jeweils zeigen.
Ja, das finde ich super. Und genau, da können wir noch überlegen, ob wir da vielleicht auch so eine Ethik-Discussion einfach machen, wo wir so ein bisschen noch näher darlegen, wie wir dazu gekommen sind und was wir uns selber auch gar nicht beantworten können. Damit, ich habe meine Verständnis von Ethik und Moral hat ja auch Grenzen und manche Situationen denke ich mir so, okay, am meisten doch, wie ich es fühle. Und das passt irgendwie nicht in mein Weltbild rein. Also das ist etwas, was ja auch wächst mit Erfahrung und genau.
Eine Sache, stimmt, die wollte ich noch sagen, eben genau diese Grund. Problematik oder Grunddiskrepanz zwischen ethischem Sprechen und ethischem Handeln, wie du, also was ja auch irgendwo vorhin schon anklang, in dem, was du meintest, mit man kann etwas noch so logisch kongruent irgendwie als ethisch darlegen. Das heißt noch lange nicht, dass ich es gefühlsmäßig auch nachvollziehen kann.
Ja.
Und ich denke, das ist einfach ein riesiges Grundproblem der Ethik, zu sagen, ja, ethisches Sprechen ist die eine Sache, aber ethisches Handeln ist eigentlich ein komplett getrennter von stattfindender Vorgang, der unter Umständen anderen Prämissen unterliegt. So.
Stimmt, ja. Und das Gleiche ist, finde ich, also das passt eins zu eins auch auf die Diskussion Determinismus und freier Wille. Ich meine, wir können jetzt 3 Stunden über Determinismus reden und ich denke mich da rein, das macht total Sinn, dann stehe ich auf und dann ist mir eigentlich auch wieder, also mein echtes Leben egal, dann mache ich wieder das, was ich will und ich denke auch, dass ich das Gefühl danach habe. Und ja, dann ist ja gewissermaßen, ist es dann schwer in Einklang mit meiner eigenen intuitiven Erfahrungswelt zu bringen, sowas. Aber es macht konsequent, logisch gedacht, schon sehr viel Sinn für mich.
Ich sehe die Punkte, die du gemacht hast, auf jeden Fall auch.
Aber ja, ich finde auch, der Logos, der kann halt auch nicht die Welt erklären, der kann nur einen Teil erklären halt einfach. Und ja, ich bin mega happy. Es hat super Spaß gemacht. Kriege, muss ich echt sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, machen wir hier einen Cut. Und was wollen wir denn in der zweiten Folge machen? Wollen wir über Platon reden, oder?
Ja, genau. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der zweiten Folge ein. Da reden wir über Platon, den großen antiken Philosophen.
Den wir ja auch da haben.
Genau, richtig. Den wir auch als Gast haben werden. Und tauschen uns eben über sein Werk und seine Metaphysik und Ethik und andere Aspekte seiner Philosophie aus. Und ich hoffe, ihr schaltet auch ein und viel Spaß.
Ja, bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao.